Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 228. Heute sprechen wir über Becky Lynch, ihren Weg zu WrestleMania, ihre Karriere und Three-Way oder One-on-One bei WrestleMania. Das ist die entscheidende Frage. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, das ist auf der einen Seite der Kai. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag. Unsere Streitfrage übrigens, ne? Three-Way oder One-on-One? Unsere Twitter-Streitfrage.
Ja, das auf jeden Fall ist ja ziemlich eindeutig an dich gegangen. Und wir haben ja daraufhin wirklich überlegt, ob wir daraus einen Solo-Podcast machen, also nur aus diesem Streit.
Yes, ja. Head to
yes.
Head.
Yes, yes. Battlefield, das Headlock Battlefield. Ihr habt ihn schon gehört, in der anderen Leitung ist natürlich der David Kloß vom Mann TV. Schönen guten Abend.
Hallo.
Ja, Becky Lynch, ne? Heute mal unser Thema. Die zweite Frau, die wir hier mit einem kompletten Podcast bedenken, nach Ronda Rousey.
Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Dass Becky Lynch mal einen Solo-Podcast bekommen, sind wir mal ehrlich.
Das ist wirklich kurios, ne? Was für ein Aufstieg die jetzt in den letzten Monaten nach dem Heel-Turn, nach dem missglückten oder gelungenen Heel-Turn wirklich hingelegt hat. Die ist ja wirklich einfach momentan der heißeste Scheiß bei WWE und wahrscheinlich im Wrestling im Allgemeinen, weil derzeit ist niemand so over wie eine Becky Lynch. Und ich weiß, dass gerade David ganz besonders scharf auf diesem Podcast gewesen ist, oder?
Ja, und wie sonst was, weil ich finde, so einen Moment hast du als Wrestling-Fan sehr selten, dass jemand da ist, auf den eigentlich jeder heiß ist, wo man einfach nur das Gefühl hat, das wird ganz groß, noch größer.
Das sind ja immer diese besonderen Momente eigentlich, ne? Wenn man hat ja als Wrestling-Fan so ein Gespür, wenn irgendwie sowas passiert, dass quasi ein normaler Wrestler plötzlich wächst und wächst und wächst und dann irgendwie diesen Superstar-Charakter annimmt. David, wie war es bei Becky Lynch? Weißt du noch, wann da dieser Punkt bei dir gewesen ist, wo du gesagt hast, so, okay, jetzt, this shit got real?
Also ich mochte immer schon Becky Lynch und ich habe das auch im Podcast früher immer wieder gesagt, dass ich halt nie verstanden habe, warum sie im Grunde genommen untergegangen war und Charlotte und Sascha von den dreien halt aufstiegen, aber sie halt nie. Ich fand halt wirklich einfach dieser Heel-Turn, das war für mich der Moment, wo ich einfach nur dachte, ja, genau so, weil der Heel-Turn einfach nicht ein Standard-Heel-Turn war, sondern du konntest es nachvollziehen. Sie hat ja im Grunde genommen das ja auch gezeigt, was jeder Internet-Fan, Anführungszeichen, ja auch jahrelang dachte. Einfach wegen, ja, sie ist nie im Spotlight, da gehört sie auch eigentlich dazu und kann so viel mehr. Und dann hatte es diesen Realbezug. Und ich mag halt einfach, wenn Wrestling sich echt und authentisch anfühlt. Und in dem Moment habe ich einfach, ja, kurz mal vergessen, dass es halt geskriptet ist und so, sondern ich hatte einfach diesen absolut nachvollziehbaren Moment, wo ich einfach nur dachte, ja, gib's ihr, du hast so recht, ich kann dich so gut verstehen.
Gib's ihr, haha.
Kai, wie war's bei dir?
Ich weiß noch am Anfang, also das war ja bei, ich glaube, das war Money in the Bank oder sowas. Ich glaube, da haben wir sogar privat drüber, also in unserer Headlock-Gruppe drüber geschrieben, wo dann ja Charlotte gewonnen hat, den Titel. Und das war ja so diese, und das sollte ja der Heel-Turn von Becky Lynch sein, wo ja sich die beiden dann gegenüberstanden und man so dachte, also die Inszenierung war so, dass man denkt als Fan, oh Mann, was eine Kacke da Becky Lynch macht, jetzt schlägt die Charlotte, richtiger Heel. Aber als Charlotte den Titel gewonnen hat, war keiner auf der Seite von Charlotte. Das ist dieses Geile an der Storyline, dass die Fans manchmal Sachen so selber kreieren. Das war bei einem Punk so, das war bei einem Brian so und hier war es irgendwie das Gleiche. So, die gute Charlotte, die den Titel gewonnen hat, wurde auf einmal aus der Arena geboot. So, keiner war dafür und dann, als dieser vermeintlich, ich sag mal, Heel-Turn kam von Becky Lynch, ist die Crowd ja noch mehr ausgerastet und hat das absolut gefeiert. Es gab diese ganzen You Deserve It Chants, wo eine Becky Lynch zimmert immer weiter auf Charlotte ein und die Crowd liebt es einfach. Und so hast du irgendwie, wo du eigentlich nur ganz plumpen Heel darstellen wolltest, hast du so ein Badass gemacht aus Becky Lynch. Und also damit fing alles an. Weil das, ja, das war wieder so ein, also du hast ja wirklich als Fan gemerkt, das war gerade ein Selbstläufer.
Vor allem war das ein bisschen anders. Es war halt nicht nur ein Standard-Heel-Turn, dass du halt sagst, ja, ein paar Tritte, ein paar Schläge, sondern da war halt Emotion dabei. Und ich glaube, das war das, was die Fans einfach da auch komplett gespürt haben, dass das halt einfach auch anders ist. Als natürlich hat man sich einfach gewünscht, Becky sollte eigentlich das Ding gewinnen. Ich habe das auch gemerkt, die Crowd ist ja immer mehr geswitcht. Und aber beim Heel-Turn war es einfach wirklich diese Emotionalität dabei, die so nachvollziehbar war. Es war halt, es gibt so viele Heel-Turns, die einfach so, ja, da sagst du halt, ja, stand Wrestling jetzt hinter, geht ja den, jetzt gibt's halt den Heel-Turn, na, wurscht, juckt einen nicht. Aber hier war einfach so viel Wucht und ja, Frustration gespielt, aber es kam halt so echt drüber im Spiel, dass das funktioniert hat.
Das Geile ist auch irgendwie dabei, bei einem Heel-Turn willst du ja eigentlich diese Reaktion haben, was, nein, das kann die jetzt ja nicht machen. Und aber als dann Becky angefangen hat, auf Charlotte einzuschlagen, hat keiner sich gedacht, oh Mann, was macht denn da gerade Becky? Sondern alle haben sich gedacht, jawohl, hau jetzt zu, die verdient's. Und das war jetzt, also, das war ja eine ganz andere Emotion, die da ausgelöst wurde bei den Zuschauern, die ja so gar nicht geplant war.
Natürlich.
Aber die dadurch noch viel, viel größer wurde.
Vor allen Dingen musst du ja sagen, es war ja auch kein reines gegen Charlotte. Jetzt beispielsweise, wenn jetzt ein Heel-Turn gegen Roman Reigns wäre, in der Zeit, wo er halt so extrem Main-Event war, das wäre dann was anderes gewesen. Aber hier war es einfach, du hast dich auf eine Seite emotional geschlagen, und zwar auf Beckys. Und das ist, denke ich mal, der wichtige Punkt dabei.
Ich komme hier nicht dazwischen, merkt ihr das?
Entschuldigung.
Die beiden sind hier so euphorisch bei der Sache. Da brennt das Feuer. Genau, wollte ich gerade sagen, da brennt das Feuer. Kleine Korrektur, das war nicht bei Money in the Bank, das war beim SummerSlam, dieser Heel-Turn. Das ist eigentlich fast eine ähnliche Geschichte wie hier. Also wie jetzt auf dem Weg zu WrestleMania. Wir haben, eigentlich hatte Becky quasi den Title-Shot gegen Carmella damals sicher. Und Charlotte hat sich über andere Wege quasi in dieses Match noch reingemogelt. Und am Ende ist sie als Siegerin aus dem Kampf hervorgegangen. Und dann gab es den Punkt, den ihr gerade so schön umrissen habt. Dann gab es den Heel-Turn und dann gab es wirklich auch diese Entstehungsgeschichte von The Man. Und deswegen, die Frage ist ja, was bedeutet dieses The Man eigentlich für euch? Also wir kennen das ja von Ric Flair, ne? To be the man, you've got to beat the man und solche Sachen. Da kommt das ja her. Und es gibt ja diese kurze Doku, diese Chronicles-Doku über Becky im Network. Und da erklärt sie auch, dass diese Idee von The Man, was ja auch so in dem klaren Kontrast eben zum Damenwrestling steht, um es mal ganz blöd auszudrücken, also zu dem Damencharakter, dass das schon seit längerer Zeit bei ihr in der Schublade irgendwie gelegen hat und sie hat nur den idealen Moment ausgesucht, bis sie das auch wirklich dann auspacken konnte. Das hat natürlich dann hier auch perfekt gepasst. David, was macht für dich diesen The Man-Charakter aus?
Für mich steht The Man eigentlich dafür, dass das Geschlecht absolut keine Rolle spielt. In der heutigen Zeit, es gibt natürlich Wrestlerinnen wie Wanda und Charlotte, die echt durchziehen. Es gibt aber halt auch ganz viele Wrestlerinnen, wo du halt merkst, okay, die sind halt ein bisschen vorsichtiger und Co. Man merkt einfach den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und hier war es einfach vom Charakter her, ja, sie ist The Man, sie hat halt, ja, ich formuliere es halt einfach so, die dicksten Eier. Kann halt kaum noch gerade ausgehen, so dick sind die. Aber ist halt passend, nach dem Motto, ich stelle mich einfach jeden und ich gehe meinen Weg, ich kämpfe und das ist halt für mich The Man. Und das war halt ein bisschen analog für mich, ist es halt so wie bei Stone Cold ein bisschen damals, einfach deswegen ist mir piep egal, wer vor mir steht, ich will an den Titel, ich möchte meinen Weg gehen und ich habe mein Ziel und jeder, der sich mir einen Weg stellt, der hat ein Problem, weil ich bin es, ich bin die Nummer eins.
Ja. So ist es dann eben auch. Was ich auch besonders mochte, dass man hat das ja dann in den Wochen da drauf und in den Monaten da drauf, also wie das SummerSlam war ja, glaube ich, im August, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue, man hat das ja dann auch immer weiter aufgebaut. Und was ich so kurios eigentlich an der Sache finde, sie agiert ja immer noch heelisch, wenn man das mal so hinstellt, ne? Sie attackiert hinterrücks, sie greift Gegnerinnen mit Krücken an, jetzt zuletzt bei Elimination Chamber. Also, die ist ja trotzdem jetzt keine gute im klassischen Sinne, aber trotzdem ist sie ja eben mega over, einfach weil sie so anders wirkt und weil sie quasi aus diesem Konstrukt, was WWE auch gerade in den letzten Jahren so extrem gebaut hat, die Guten hier, die Bösen da, es gibt wenig dazwischen, sondern wir sind, glaube ich, durch Roman Reigns sehr, sehr gut konditioniert worden auf den guten Jungen und auf den guten Mann. Kai, was glaubst du, dass dieser Charakter gerade durch diese, schöne Grüße an David, Tweener-Rolle profitiert hat?
Oh Mann, du hast meine grandiose Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte nämlich den gleichen Witz bringen. Ja. Aber es ist ja genauso, wie du sagst. Also du hast die Person, die heelisch agiert, also ein bisschen hinterrücks, hier und da asozial angreifen, auch mit gewissen Mitteln, die jetzt ein normales Face nie benutzen würde. Aber trotzdem diese facehafte, emotionale Komponente. Dieses so, ich kämpfe für meinen Traum, so ich kämpfe dafür, das zu erreichen, was ich mir gesetzt habe. Und ich finde, das ist diese schöne Kombination, dass du einmal diese unkontrollierbare Becky hast, die sagt, ich will mein Ziel erreichen, mein großer Traum ist Ziel X, zum Beispiel jetzt Main Event Mania und da Champion werden, und das erreiche ich mit allen Mitteln. Und das finde ich ist dieses Geile dabei, weil auch zum Beispiel, ich gehe verletzt in den Ring, das wird ja ein Heel nie machen. So ein Heel wird dann so, feige draußen sein, aber so, ich gehe verletzt in den Ring und dann schlage ich auf alle ein, weil ich will mein Ziel erreichen. So, und das ist mir auch egal, ob ich irgendwie suspendiert bin oder sowas, sondern ich bin auch für die Leute da, weil ich repräsentiere die Leute. Und das hat dieses geile, dieser coole Tweener-Charakter.
Also ich würde es halt nicht sagen, sie repräsentiert die Leute, was halt der größte Unterschied für mich ist zum Standard-Heel bei der WWE, ist einfach, dass sie nicht feige ist. Sondern halt, wie ich halt sagte, sie hat halt dicken Eier, damit meine ich einfach, sie stellt sich jeden. Und es gab zum Beispiel einen Moment, der brandgefährlich war, der eigentlich auch ganz viel hätte kaputt machen können, wo du aber gemerkt hast, okay, das ist anders, und zwar als sie mit Edge im Ring stand. Bei der Promo. Mhm. Und das war nur eine Kleinigkeit, als er halt aus dem Ring ging und sie einfach ganz trocken einfach anfügte, und dieses Trockene mag ich bei ihr total, nach Motto, ja, sei vorsichtig, pass auf deinen Nacken auf, wenn du rausgehst. Oder einfach bei der Cork merkst du dieses, oh, aber die haben das dann gefeiert.
Hat die nicht gesagt.
Genau, hat die nicht gesagt. Das ist halt einfach dieses, genauso wie wenn Triple H vor ihr steht, dass sie einfach Gesicht an Gesicht geht. Und das ist halt der Riesenunterschied zu normalen Heel-Verhalten und Hinterrücksverhalten, wo du einfach sagst, ja, das Hinterrücks macht sie, weil sie feige ist, sondern das Hinterrücks-Agieren macht sie in dem Moment einfach nur, weil die einfach jede Mittel recht sind und sie einfach absolut keinen Respekt vor irgendjemand hat oder sonst was, sondern halt einfach, ich finde sogar eher, sie ist handelt sehr egoistisch, aber das will ich eigentlich sehen. Und das ist halt, deswegen der Vergleich, ich werde es halt öfters sagen, das ist für mich der weibliche Stone Cold, gerade nicht mal der weibliche, sondern einfach für mich Stone Cold 2019 nur cooler. Und ich finde gerade diese Kleinigkeiten, ich finde wirklich, Becky Lynch hat momentan etwas, was sie halt einfach noch cooler macht, und zwar dieses The Man, sie reitet ja nicht darauf herum, dass sie halt so eine Litfaßsäule wird, die halt nur aus irgendwelchen Catchphrases besteht. Sie benutzt so gut wie keine Catchphrases. Das Beste, was sie halt macht, sind diese beiläufigen Sachen. Und wenn es halt einfach nur ist, dass sie hinten Backstage-Segment jemanden einen Schlüssel zuwirft, die fängt das nicht richtig. Und sie dann einfach nur grinst und sagt von, ja, gut gefangen. Einfach so rotzfrech in die Fresse. Oder halt dieses Segment, wo die halt den Drink dann getrunken hat und Co. Ich glaube, das ist halt der große Unterschied. Und das wollen die Leute sehen. Jemand, der, piep egal, wie schmal sie ist oder wie klein, ob Mann oder Frau, die macht einfach alles mit, worauf sie Bock hat.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich finde es eben auch, sie ist, wir haben gerade, eigentlich, was David gerade gesagt hat, ist vollkommen richtig. Eigentlich bei diesem The Man-Charakter spielt das Geschlecht keine Rolle. Und trotzdem ist es ja bei uns allen so, dass wir so diese, wir haben ja trotzdem alle unsere Barrieren und unsere Vorurteile und Grundsätze irgendwo im Kopf, die über Jahre gefestigt worden sind.
Also du bist Sexist,
und,
willst du sagen?
Genau.
Okay.
Genau, ab an den Herd. okay. Nein, was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass ja gerade Becky in einer Zeit, wo eigentlich diese gerade bei WWE dieser Punkt des Konflikts zwischen Männern und Frauen, den gab es ja eigentlich fast nicht mehr. Und eine Becky ist dann eben jemand, die stellt sich einem Triple H gegenüber, die kickt einen John Cena quasi aus dem Ring im Tag Team Match, die beleidigt Edge und so weiter und so fort. Und das zieht sich ja durch, dass sie sich einfach auch von niemandem was sagen lässt. Und ich glaube, damit ist sie auch jemand, der absolut am Zeitgeist ist. Nicht, dass da Respektlosigkeit jetzt der Zeitgeist ist, sondern dass eben dieses Empowerment, was es eben jetzt aktuell so gibt, und diese Frauenbewegung, das ist ja was sie nach außen trägt, obwohl sie eben The Man ist, oder gerade weil sie The Man ist.
Kann ich da was zu einwerfen?
Yes, wirf ein.
Das Wichtigste dabei finde ich halt, dass sie komplett nicht auf diese Frauenschiene rumreitet. Sie halt eben nicht sagt, das ist halt eben das Problem, weil Gleichberechtigung, wenn man halt immer wieder drauf rumreitet, wenn ich möchte gleichberechtigt werden oder sich in Opferrolle stellt, das macht es schwieriger. Bei ihr wird das gar nicht angesprochen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum sie nicht nur bei Frauen beliebt ist oder nicht nur bei Jüngeren oder bei Kerlen, sondern halt bei Fans. Also das ist einfach, das ist einfach ein Star in dem Moment. Da spielt das Geschlecht so keine Rolle. Wenn wir jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wer ist denn der coolste Wrestler? Gerade würde ich halt sagen Becky Lynch. Und dann würde ich halt nicht sagen, ja, coolste Wrestler ist der, beste Wrestlerin so und so. Sondern einfach, das ist absolut gleichwertig, beziehungsweise es spielt keine Rolle. Und ich finde, das ist halt das Wichtigste. Ich fände es fatal, wenn sie jetzt zum Beispiel drauf rumreitet, ja, hier, ich bin eine Frau, nur deswegen habe ich es schwerer oder so. Nee, keine Opferrolle. Drauf geschissen, das braucht sie gar nicht.
Ja, so ist es. Was ich eigentlich spannend finde, fand Becky Lynch vor ihrem Heel-Turn am Mikro zum Beispiel immer relativ brav und belanglos irgendwo, auf eine gewisse Art und Weise. Immer schon okay, aber natürlich auch durch den krassen Akzent, den sie ja nun mal hat, den sie jetzt ein bisschen eingedämmt hat, muss man auch dazu sagen. Aber da hat man das Gefühl gehabt, sie war so ein bisschen eindimensional. Und dass sie jetzt plötzlich wirklich in dieser Rolle total aufgeht, auch in der Spontanität total aufgeht. Und das rührt ja unter anderem auch daher, so vermute ich jetzt zumindest mal, dass die gute Frau hat ja einen Abschluss im Schauspiel und solche Sachen. Also, die hat ja schon was auf dem Kasten. Kai, wie erklärst du dir diesen Sprung, den sie da auch gerade am Mikrofon gemacht hat, so?
Das habe ich mich auch gefragt. Also, weil gerade wirklich, wenn du die alte Becky-Promos anguckst, da war ja auch wirklich viel nicht gut, ne? Das war solide, aber jetzt nicht, dass du sagst, oh Mann, das ist aber herausragend. Und also ich erkläre es mir irgendwie immer so, oder zumindest wirkt es auf mich, dass, also vielleicht ist das jetzt eine Rolle, die nach Becky Lynch mehr passt. Vielleicht ist das was Ehrlicheres. So, also das, also ich sag mal so, würde man dir jetzt eine Rolle schreiben, gäbe es ja Sachen, die du besser spielen könntest, weil du dich da reindenken kannst, oder Sachen, die würdest du irgendwie so runterspielen, weil dir jemand sagt, okay, du musst das so und so machen. Und irgendwie auf mich wirkt das so, als würde das für eine Becky Lynch viel natürlicher sein. Zumindest kommt das so rüber. Auch diese Spontanität, die David angesprochen hat, die Sache mit dem Schlüssel, das mit Edge, also ich glaube nicht, dass die vorgeschrieben waren, weil das war so spontan, und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass eine Becky Lynch irgendwie auch so ist und dass das deswegen viel natürlicher wirkt als diese aufgesetzten, vorgeschriebenen 0815 WWE-Promos.
Ich glaube, wenn du zum Beispiel bei ihr bei Instagram guckst, gibt es auch ein paar Videos, ich glaube, die kann auch gut frei reden. Und die ist auch, glaube ich, jemand, die viel Spaß hat und auch gerne spontan ist. Und ich bin da bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach es was anderes ist, wenn ein Wrestler rausgeht und der halt ein Skript bekommt, nach dem Motto, ja, das musst du wortwörtlich sagen und denk dran, du verkörperst XY, oder wenn man halt einfach jemand rausschickt und innerlich man einfach als Wrestler schon denkt, ja, das ist ja mein Charakter. Das, ich weiß, wie ich den zu spielen habe, vertrau mir einfach. Ja.
Also so auch so ein bisschen, wie irgendwie so dann CM Punk sich damals gut spielen konnte, aber auch so, wie jetzt Daniel Bryan, finde ich, auch sehr gut diesen Veganer verkörpern kann. Weil man sich da auch, denke ich mal, viel leichter reindenkt.
Ja. Man sagt ja auch, dass die besten Wrestling-Charaktere sind ja immer die normalen Persönlichkeiten, aber eben nur um das Hundertfache aufgedreht. Und ich glaube, dass da eine Becky Lynch auch schon in die Richtung geht. Weil wenn man sich mal so ihren Lebenslauf anschaut, dann merkt man schon, dass da auch so, da steckt ganz viel von The Man drin. Auch dieses Kämpfen gegen die Hindernisse, dieser lange Weg, den sie gemacht hat. Und vielleicht können wir einfach mal so auf so 3-4 Punkte eingehen. Da kommen wir natürlich hinterher auch noch mal, von wegen Hindernisse, müssen wir natürlich auch nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, dass zum Beispiel die Sache mit Nia Jax, ob ihr das geholfen hat oder nicht. Aber wenn man jetzt mal so anschaut, dass eine Becky Lynch, mal so als am einzusortieren, wer das überhaupt ist, ne? Das ist ja auch mal ganz wichtig. Die ist ja Rebecca Quinn, hieß sie, oder als Mensch, als normaler Mensch heißt sie Rebecca Quinn, ist 32 inzwischen, ist in Dublin, Irland geboren. Und was ich eben interessant finde, ist, dass sie ja nicht nur wohl schon damals relativ sportlich gewesen sein muss, also Schwimmen und so weiter und so fort, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fußball und Rugbyplatz irgendwie gesehen hat, kommt übrigens aus Limerick, das finde ich übrigens auch witzig, weil Limerick ist ja auch eine Gedichtform, was wiederum keiner witzig findet, außer mir. Auf jeden Fall
muss man dabei gewesen sein.
Genau, da muss man dabei gewesen sein. Auf jeden Fall hat sie angefangen mit 15 Wrestling zu trainieren und ist dabei zwei alten Bekannten aufgetreten, also Paul Tracy und Fergal David alias Finn Bella natürlich. Paul Tracy kennt man auch noch, wenn man bei der WXW häufiger zugegen gewesen ist. Und sie war ja dann durchaus jemand, die relativ viel gereist ist. Aber, und deswegen komme ich aufs erste Hindernis, wir wollen diesen Rückblick gar nicht so mega detailliert machen hier an der Stelle. Es geht nur darum, auch mal darzustellen, dass sie eben viel unterwegs gewesen war in Japan, USA. Sie war dann eben auch in Deutschland bei der GSW, bei German Stampede Wrestling, und hat sich da, damals unter dem Namen Rebecca Knox, eine schwere Kopfverletzung zugezogen, die wohl zu allen möglichen Ausfallerscheinungen geführt haben. Also im Sinne von Sehstörung, Kopfschmerzen, Hörsturz und solche Geschichten. Und das war ja dann schon der Punkt, dass sie fast gesagt hätte, so, ich beende meine Karriere. Und sie hat dann wirklich zwischen den Jahren 2007, diese Verletzung war 2006, und zwischen 2007 und 2013 hat sie wirklich nur gelegentlich ein paar Auftritte absolviert. Gehabt. Genau, in Irland gehabt, genau. Und Kai, wenn du mir hier gerade schon so forsch ins Wort fällst, was glaubst du, wie verändert so eine Verletzungspause einen Menschen? Gerade wenn du eigentlich ja, wie gesagt, du möchtest Wrestler werden, bist eigentlich auch auf einem guten Weg dahin, bereist Gott und die Welt und dann auf einmal kommt sowas dazwischen, du musst sagen, ah, vielleicht werde ich doch lieber Flugbegleiterin, was ja auch gewesen ist.
Ich glaube, an diesem Punkt entscheidet sich, ob du das wirklich willst, also will ich wirklich Wrestler werden oder habe ich einfach nur Bock gehabt, ein bisschen hier und da mal aufzutreten. Weil, also natürlich, gerade wenn man so daran denkt, so, ach Mann, ich wäre ja auch gerne Wrestler, das ist ja, glaube ich, so ein Gedanke, den hat jeder schon mal. Dann denkst du so, oh ja, dann gehe ich da raus, dann ist meine Musik und dann bin ich Champion, das ist ja alles toll. Aber ich glaube an diesen Tiefpunkten, so, ich bin verletzt, ich kann nicht kämpfen, mir geht's wirklich scheiße, also weil die Sachen, die du beschrieben hast, das ist ja nicht so dieses, ich habe mal irgendwie ein paar Wehwehchen, sondern Sehstörungen, irgendwie Hörprobleme, das ist ja alles schon was Härteres und gerade eine Verletzung am Kopf. Und da zeigt sich dann auch, kämpfe ich mich da durch, will ich das wirklich? Weil du ja auch immer damit rechnest, dass das wird nochmal wieder passieren. Und wenn du dann irgendwie vorsichtiger wirst, dann merkst du auch, okay, Wrestling ist vielleicht nichts für mich. Und gerade da zeigt sich auch so eine gewisse Verbissenheit, dass dann auch eine Becky Lynch sagt, oder halt eine Rebecca Quinn sagt, nee, ich kämpfe mich da jetzt durch und ich mache weiter.
Ja, ich glaube auch, dass das eine harte Bewährungsprobe ist. Und ich habe ja zum Beispiel mal mit dem Jay Skillett von WXW gesprochen. Der hat ja auch eine lange Pause gemacht wegen seiner Rückenverletzung. Und der hat ja auch gesagt, so, das war die schlimmste Zeit seines Lebens, weil er eigentlich nicht mehr das machen konnte, was er eigentlich liebt und was er eigentlich dieser Passion, der er eigentlich folgen wollte. Und er hat ja auch gesagt, so, ich habe da Depressionen quasi bekommen, weil ich nicht dem nachgehen kann. Ich glaube, so ähnlich wird das hier auch der Fall gewesen sein. Und
das Witzige ist ja, ich glaube, bei beiden Fällen ist es ja anscheinend so, dass, also auch jetzt ein Skillet und auch eine Becky Lynch, waren ja beides mal körperlich eigentlich fit, großteils, wenn ich mich nicht irre. Und dann, also, weil du fühlst dich irgendwie in der Verfassung, dass du sagst, nee, ich könnte jetzt auch in den Ring steigen, aber Ärzte raten dir eben davon ab und sagen, nee, mach mal lieber nicht, wenn du noch lange gesund leben willst.
Ja. Es ist echt schwierig. Ich glaube, man kann sich da echt nur schwer reinversetzen, wie es einem da geht. Vor allem, es ist ja auch schon, du hast ja schon so einen Weg hinter dir im Endeffekt. Ne? Guck mal, eine Becky Lynch hat da schon, ja, keine Ahnung, ja, 2002 mit dem Wrestling angefangen. 2006 war die Verletzung. Die war schon 4 Jahre auf Tour mehr oder weniger. Die war schon bei Shimmer und bei anderen Promotions. Also die hat schon dieses Blut geleckt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, wenn du einmal wirklich auch diese Begeisterung gespürt hast und gemerkt hast, so, die Leute kommen auf dich zu, die feiern dich. Das ist ja immer dieses Adrenalinrausch. Und die Leute sind ja, Wrestler sind ja Suchtis, um es mal ganz böse auszudrücken. Die wollen ja dieses Adrenalin, was sie bekommen, wenn sie durch den Vorhang gehen. Das ist ja geil. Also, das kann man ja gar nicht anders sagen. Ja, und ich glaube, wenn du dann wirklich auf einmal wieder so vernünftig sein musst, und sind wir ehrlich, Wrestler werden in Europa ist schon ziemlich unvernünftig.
Ja.
Ja, vor allen Dingen ist ja das Risiko eingegangen, dass sie halt einen festen Job oder Einnahmequelle ja aufgegeben hat.
Genau.
Das musst du auch erstmal machen.
Sie war ja auch nicht untätig in dieser Pause, das muss man auch dazu sagen. Sie war ja, wie gesagt, ich habe gerade diesen Schauspielkurs angesprochen, also dieses Abschluss in Schauspiel am Dublin Institute of Technology. Sie war Flugbegleiterin, sie war auch eine Zeit lang Schauspielerin, sie hat wohl auch hier bei Vikings mitgespielt und solche Geschichten. Also da war schon einiges, was sie noch alternativ hätte machen können, aber im Endeffekt ist sie dann doch wieder zum Wrestling gekommen und ist dann ja wenig später, also 2013 dann auch, was heißt wenig später, sind auch einige Jahre später, nachdem sie auch häufiger mal als Valet, zum Beispiel als Managerin irgendwie dabei gewesen ist, unter anderem auch als Managerin von Brittany Knight, die man als Paige kennt, ist sie 2013 dann von NXT bzw. WWE gesigned worden. Und jetzt mal meine Frage, also es gibt ja dieses Video auch von Becky Lynch, sie hat doch erstmal dieses typische grüne Outfit, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, oder? Also mit der irischen Musik, wo sie, glaube ich, sogar tanzend reingekommen ist, oder?
Oh, ich erinnere mich ganz dunkel, ich muss mal ganz kurz googeln.
Ich weiß nur, dass das der Plan war.
Ich meine, es gibt eine Videoaufnahme, vielleicht war es auch nur ein Rehearsal oder sonst irgendwas, aber es gibt auch, also sie hat auf jeden Fall früher auch grün getragen, ob sie dann getanzt hat, lasse ich mal außen vor.
Also ich meine, das mit dem Tanzen, das wäre geplant, aber das kam halt nicht dazu, aber das zeigt halt schon.
Ja, hat sie übrigens.
Wow, aber das zeigt auch eigentlich schon, wie schlecht eigentlich auch die Chancen ständen für sie, weil du kommst irgendwo hin und wirst eigentlich direkt auf deine Herkunft quasi reduziert beim Gimmick. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft hat so ein Gimmick, was auf Herkunft bezogen ist, funktioniert? Nicht so oft.
Ich bin jetzt mal ganz garstig. Ich frage jetzt mal, ist euch Becky Lynch bei NXT groß aufgefallen?
Darf ich da mal? Ja, genau. Also, ich wollte mal kurz reingrätschen. Weil das Problem ist auch, dass generell diese 2013 bis 2015 Zeit an sehr, sehr vielen, glaube ich, vorbeigegangen ist.
Das kann sein,
also, ja. Weil das Erste, woran ich mich erinnern kann, also so wirklich NXT bei mir fing an mit diesem Kevin Owens-Debüt. Dann hattest du noch die Sache mit Neville, Sami Zayn und sowas, wo dann Sami Zayn Champion geworden ist, glaube ich, gegen Neville. Und da fing, oder halt noch schon davor bei diesem Cesaro-Sami Zayn-Match, da fing ja erst der große NXT-Hype an.
Ja.
Und Becky Lynch hat aber auch, glaube ich, schon 2015 ihr Call-Up bekommen.
Genau.
Und von daher war sie schon weg, bevor der große NXT-Hype überhaupt losgegangen ist.
Der Gag an dieser ganzen frühen NXT-Teil, weil du hast natürlich absolut recht, ne? Also
antworten?
Oh, dann, mein Gott,
ich fand schon, dass sie aufgefallen ist. Also zum einen halt nicht nur wegen den Haaren, aber auch mitunter. Und sie hatte halt nicht so dievenhaft gewrestelt. Ich weiß halt noch, dass das mir gefallen hat. Ich habe ja auch damals gefreut, als sie den Call-Up bekam. Und ich hatte ja auch beim WrestleMania-Match am meisten gehofft, dass sie halt da am besten abschneidet. Ich finde schon, dass sie was hatte, aber dass sie halt da noch nicht fertig war. Aber trotzdem war es halt eben nicht dieses zurückhaltende oder unsichere Wrestling, sondern da hast du halt gesehen, okay, da ist jemand, der schon was drauf hat. Wobei, lustigerweise, sie ja storyline-mäßig im Grunde genommen dasselbe erlebt hat wie dann im Main Roster.
So ein bisschen, ne? Es war, ja,
sie hätte mal verloren, wenn es um Titel
ging. Ja, genau. Aber was ich eben kurios finde, dass wir jetzt eigentlich, wenn wir in dieser Zeit sind, sehr, sehr ähnliche Match-Ansetzungen bei NXT haben, wie jetzt eben heute bei WWE. Also, da hast du eben zum Beispiel bei NXT TakeOver Rival, hast du dann eben Sasha Banks gegen Charlotte Flair, gegen Bayley, gegen Becky Lynch. So, also das sind schon Parallelen. Es gab auch ein Triple Threat bei einer regulären NXT-Ausgabe zwischen Becky Lynch, Bayley und Charlotte. Also, da sind schon die Parallelen. Und das ist natürlich schon interessant zu sehen. Die sind ja auch alle dann im Endeffekt in einem Rutsch aufgestiegen. Also,
außer Bayley, ne?
Außer Bayley, genau. Ja. Bayley musste warten. Charlotte, Sascha und Becky haben den Aufstieg geschafft. David, was war damals dein erster Gedanke, als du dann Becky quasi auf der ganz, ganz großen Bühne gesehen hast?
Ich fand das cool. Also, ich muss auch dazu sagen, ich fand auch ihr Gimmick cool. Also, der Auftritt mit der Brille und dieses Steampunk-mäßige.
Ja.
Und ich fand, ihr tat das zum Beispiel auch gut, dass sie die Haare knalliger gemacht hat, weil das war halt so ein Special Entrance. Also du hast halt direkt gesehen, das war halt nicht so Standard, sondern es hat halt was. Ich finde auch den Theme-Song gut. Wrestlerisch war sie auch gut, aber das Problem war dabei noch, dass sie noch nicht genug Charakter für mich hatte. Mhm. Also keine richtige Motivation. Sie war halt gut und ich hab sie wirklich gerne gesehen. Und deswegen hatte ich mich auch sehr gefreut, als dann das WrestleMania-Match später angesetzt wurde, wo sie dabei war. Aber da fehlt halt ein bisschen so dieses Ausgefeilte. Bei Charlotte hast du halt einfach, da wusstest du einfach, okay, das ist so die Queen. Das kam damals einfach schon so rüber.
Und Sascha, das war doch die Tochter von Ric Flair, ne?
Also, ja, aber nicht nur deswegen, sondern einfach, sie hat das auch direkt so ausgestrahlt. Und bei Sasha Banks ist halt The Boston, das hat sie ja auch rübergebracht. Und bei Becky war es halt immer eher so, ich bin cool, ich bringe auch alles mit, dass du eigentlich mit mir sympathisierst, aber ich weiß halt noch nicht, was ich dir noch mehr bieten soll. Also die Sympathie war halt immer da, aber auch mehr als bei den anderen Wrestlerinnen im Main Roster, aber noch nicht das besondere Etwas.
Ja, und ich finde immer, Beckys Aufstieg, der, also sagen wir es mal so, man hatte immer das Gefühl gehabt, dass Becky eine von denen gewesen ist, die war immer gut, dass andere an ihr wachsen, aber sie hat nie diese eine Gegenspielerin gehabt, an der sie wirklich diesen nächsten Schritt gehen konnte. Weil es war ja auch gerade so im Vorfeld von WrestleMania 32, wo wir ja dann dieses große Titelmatch gehabt haben mit, also was ja quasi auch die Women's Revolution eingeläutet hat, mit Sasha Banks, mit Charlotte und dann eben auch ihr. Im Vorfeld ist ja quasi dann Charlotte durch sie hier geturnt und ist da quasi die nächste Stufe gegangen. So, für Becky war das natürlich der Sprung nach oben, trotzdem. Aber für Charlotte, also Charlotte war damals, muss ich ganz klar sagen, für mich eine Spur höher angesiedelt. Oder Kai, wie siehst du das? Ja, WrestleMania 32.
Charlotte war lange Zeit höher, also als alle anderen. Und dann kam, fand ich, eine Sasha Banks und dann kam trotzdem mal mit Abstand auch eine Becky Lynch. Weil es so ähnlich wie David gesagt hat, du hattest wirklich eine, die gut wrestlen konnte, die war dann auch irgendwie okay am Mic, aber ich glaube, also das, zumindest geht es mir so, und ich glaube trotzdem, es wird auch vielen Leuten so gehen, dieses Steampunk-Gimmick, das habe ich nie verstanden. Also,
so, also ja, das sah hat mir gut aus.
Ja, aber das hatte keine Tiefe. Das war so, ja, du kommst rein und man kann dann so, oh, mitsingen, ja, und das war's.
Aber sie hatte allerdings, du sagst ja gerade am Mic, das hatten wir damals schon mal in einem Podcast erwähnt, dass uns auffiel, dass sie kaum Mic-Momente hatte. Also im Gegensatz zu Charlotte und Sascha, gerade auch nach dem Draft, war sie halt jemand, der kaum Promos hatte, während die anderen halt so auch ihren Charakter forcieren konnten.
Gut, es gab ja diese ganz tollen Internetgerüchte, wo dann, ich glaube, wer war das, Kevin Dunn meinte, die versteht man ja nicht.
Ja, was totaler Schwachsinn ist, vor allen Dingen, mal ganz ehrlich, ich meine, das ist rein subjektiv, aber bei Becky Lynch-Promos höre ich allein schon deshalb lieber zu, als bei zum Beispiel Iconics, weil die Stimme nicht so extrem hoch ist.
Ja gut, aber Iconics kannst du auch nicht als Vergleich.
Ja, okay, aber allgemein, es gibt halt bei Frauen halt öfters, dass da Stimmen einfach sind, die sind zu hoch. Und ab einer gewissen Höhe ist das für einen Körper Stress. Das hat
also sagst du, du haust einfach Frauen nicht gerne zu.
Nee, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, Kollege. Das war halt damals bei der Frauenfußball-WM, wurde halt auch erklärt, warum zum Beispiel bei Frauenkommentatoren nicht jede ran darf, auch wenn sie das Wissen hat, weil einfach eine gewisse Stimmhöhe auf Dauer Stress verursacht.
Also sagst du, Frauen können nicht kommentieren.
Ich mag dich auch. Aber nein, ich find zum Beispiel ihre Stimmlage sehr gut. Mich stört der Akzent auch gar nicht, weil bei ihr wirkt es halt irgendwie cool. Also ich weiß halt nicht, was der Dunn für ein Problem hatte, aber der hat ja eh mit
sehr große Zähne. Das ist sein Problem.
Aber bei Becky war es einfach immer das Gefühl, so von wegen, lass sie doch mal ran und dass sie mal erklären kann, für was sie jetzt steht. Und gerade nach dem Draft hatten wir alle das Gefühl, dass sie halt irgendwie komplett so untergeht. Sie war halt immer dafür so gute Matches. Aber irgendwie hast du nie gedacht, ja, WWE möchte sie mal ein Spotlight setzen, mal ein bisschen an sie glauben oder so. Dieser Glaube, der fehlt einfach komplett.
Also, sie hat ja durchaus Spotlight bekommen. Also, du hast gerade den Draft angesprochen. Es gab ja, wie gesagt, ist ja dann zum SmackDown Live-Roster gekommen und hat dann ja auch in dieser Six-Pack-Challenge Alexa Bliss, Carmella, Naomi, Natalia und Nikki Bella besiegt und war dann die erste WWE Women's Championess. Wir sind jetzt im Jahr 2016. Da hat sie ja schon den Spot bekommen. Aber was da nach wie vor nicht da war, also es gab ja dann auch diese Geschichte mit der La Lucha Dora, wenn man sich daran noch erinnert.
Das war scheiße.
Das ist ja genau das, worauf ich hinaus möchte. Ich finde, du hast da nicht den Charakter Becky Lynch gehabt. Du hast irgendwie so eine, das war einfach alles zu nett. Und man hat gemerkt, dass da mehr drin steckt, aber es war dann doch nicht so, dass du sagst, yes, die will ich jetzt 100% verfolgen. Wie oft hat man Becky Lynch Matches gesehen? Wir haben gesagt, ja, war okay, aber ich kann mich morgen nicht mehr dran erinnern. Ne? Also, sie war immer jemand, auf die man bauen konnte innerhalb der Women's Division, so ist das eben nicht. Aber es brauchte extrem lang, bis sie wirklich diese Figur gefunden hatte. Also bis sie wirklich diese Rolle gefunden hat, die sie dann weiter nach vorne bringt. Ne? Aber also sie, ja.
Da möchte ich gerne eine Sache sagen, weil die finde ich sehr wichtig, beziehungsweise die macht das auch so besonders. Wir sagen jetzt die ganze Zeit, in den Jahren und in den Zeitraum, den haben wir ja als Fans ja alle miterlebt. Du hast ja, wir sind ja nicht die Einzigen, die das Gefühl hatten von, ja, eigentlich ist da mehr drin, aber irgendwas fehlt da halt noch. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch ein Mitgrund, warum das gerade einfach so explodiert, weil du als Fan die ganze Zeit gemerkt hast, da fehlt was, aber eigentlich ist doch alles da und jetzt gib mal die Chance und Co. Und dieser Moment halt, also diese Ungeduld von uns Fans, die ist halt da und dann irgendwann wurde die halt ja angesprochen. Wurde genau das umgesetzt. Und ich glaube halt, gerade dadurch, wenn du jemanden jahrelang mit begleitest auf seinen Weg und auch selber das Gefühl hast, immer wieder, warum ist jetzt meinetwegen Naomi gegen Natalia im Titelmatch und warum denn nicht Becky? Und du halt das immer öfters denkst, selbst wenn es halt nicht so fokusmäßig in deinem Kopf ist, das macht, glaube ich, sehr viel aus, weil du halt dadurch diesen Heel-Turn bzw. die Motivation so gut verstehen kannst.
Absolut. Und gerade wenn wir jetzt mal so ein Jahr vorspringen, von WrestleMania 32 zu 33, haben wir dann eine Becky Lynch zwar immer noch in einem im Co-Main-Event, also in einem Multi-Man-Women's-Match gesehen, aber halt eben super kurz, super hingerotzt, um es einfach mal so zu sagen, und dann auch noch mit einem ganz furchtbaren Outfit. Also war damals die Becky Lynch mit den Dreads, wenn man sich
Ach, das war echt erinnert. Kacke. Was, wie war nochmal das Match?
Ja, das Match war damals, um nochmal genau zu sein, war natürlich hier Alexa Bliss, die hier als Championess in das Match gegangen ist, gegen Naomi, gegen Becky Lynch, gegen Carmella, begleitet von James Ellsworth, gegen Mickey James und gegen Natalya. Das waren 5 Minuten und wir haben so ein bisschen die Crowdpleaser gehabt, dass Naomi das Ding hier gewonnen hat. Aber es war eben, das war fast schon wieder so ein bisschen Diva-Style, um es mal ganz böse auszudrücken. Weißt du, du klopfst einfach alle Frauen zusammen in einem Match.
Wollte ich gerade sagen. Also allein die Paarung liegt ja schon nach Diva, ne? Ja, wir packen alle auf die Karte, weil dann kriegen sie so einen Paycheck, dann ist gut.
Genau. Und ich glaube, das ist auch sowas. Da hat man dann auch gemerkt, dass da waren die Frauen auch nicht besonders glücklich mit in der Art und Weise, wie sie hier abgefrühstückt worden sind. Und ich glaube, ich meine auch, mich daran zu erinnern, dass wir auch extrem unzufrieden damit gewesen sind, weil natürlich kann man sich da was Besseres von versprechen. Und wahrscheinlich hätte man die auch einfach hier besser platzieren können, wenn die Karte nicht ganz so vollgestopft gewesen wäre. Und das war schon so eine bittere Pille, ne? Und auch da, jetzt können wir den Umweg dann ein bisschen machen. Es gab dann eben beim SummerSlam in den folgenden Monaten, gab es dann eben den Heel-Turn gegen Charlotte. Und ab dem Zeitpunkt war ja Becky einfach over bis zum geht nicht mehr. Die hat diese ganzen Hürden genommen. Da muss man auch mal sagen, Hut ab vor der Ausdauer. Also manch andere hätte vielleicht auch schon gesagt, so nee, muss ich nicht mehr haben, ich gehe woanders hin. Oder ich weiß nicht, ich werde doch wieder Stewardess. Aber sie hat das durchgehalten. ich meine, sie war jetzt ja auch nie in der sie war ja nie schlecht dargestellt, also richtig schlecht dargestellt, so im Sinne von, dass sie lächerlich gemacht worden ist.
Nee, aber man hat immer nur da.
Genau, sie war eben oft nebensächlich.
Und, so. Und das hätte auch in die Hose gehen können, müssen wir auch ehrlich sagen. Ich glaube halt nicht, dass man dachte, der Heel-Turn, jetzt werde ich zum Megastar, sondern genauso gut hätte es einfach sein können, okay, dann bin ich halt jetzt einfach mal ein Heel. Und die Reaktionen werden eh nicht so mega vielleicht ausfallen. Das konntest du ja nicht vorhersagen, wie Kai vorhin sagte, die Fans haben das ja ausgesucht. Und das kannst du nicht so planen. Du kannst versuchen, darauf einzugehen, aber die Gefahr ist trotzdem da, dass ein Heel-Turn auch in die Hose geht.
Und jetzt bin ich mal gespannt. Wie wichtig, glaubt ihr, war die Verletzung von Becky Lynch durch die Faust von Nia Jax? Wir wissen, vor der Survivor Series gab es den großen Brawl. Es sollte eigentlich Becky gegen Ronda heißen. Nia hat nicht gut gezielt, um es mal vorsichtig auszudrücken, und hat Becky verletzt, Gehirnerschütterung, gebrochene Nase, blaues Auge und so weiter und so fort. David, wie wichtig war diese Verletzung für den Charakter von Becky Lynch von The Man?
Ganz ehrlich, absolut unwichtig. Ich finde,
what?
Ja, nein, ich bin einfach davon überzeugt, dass dieser Moment mit der gebrochenen Nase und dem Blut, ja natürlich lässt das sie härter aussehen, aber aktuell denke ich halt gar nicht dran zurück. Das war halt einfach, ja, naja, Jax, dann war halt, das ist halt die Böse, und hat uns was genommen. Aber im Grunde genommen hat es mich nicht noch mehr gehypt oder jetzt frustriert oder so, sondern es war einfach nur ein Stolperstein auf dem Weg und einer der Stolpersteine, an die ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr wahrscheinlich gar nicht zurückdenken werde. Also es ist einfach, so blöd es klingen mag, vielleicht war es für manche wichtiger, wahrscheinlich für Kai, der das dann sagen wird. Aber ich finde den Moment absolut irrelevant, weil das andere, das Drumherum, das war entscheidender, genauso wie halt sie, auf welche Art und Weise sie die Invasion angeführt hat vor Survivor Series und Co. Und dieser Weg, diese Veränderung, wie sie immer sicherer wurde und die Promos, das war das Entscheidende. Man wurde nicht viel heißer dadurch, sondern man war eh schon heiß wie Frittenfett. Und du warst gerade dabei, mitzuerleben, wie nicht nur ein Star geboren wird, sondern der Star immer besser wird. Und das war jetzt einfach nur ein Stolperstein, der das unterstrichen hat, aber auch ohne ihn wäre Becky, glaube ich, jetzt aktuell genauso over, wie wenn das jetzt halt passiert ist.
Kai?
Ich übertreibe es, aber also einfach nur, um es viel dramatischer darzustellen. Wäre das mit Nia Jax nicht passiert, könnte ich mir vorstellen, dass wir The Man jetzt gar nicht mehr so hätten, wie wir ihn jetzt haben. Und dass Becky Lynch nicht ansatzweise in der Mania-Region spielt, in der sie gerade spielen will. Und sie hätte auch nicht den Rumble gewonnen, glaube ich. Weil hätte dieses Facebreaking stattgefunden, hätte Becky verloren bei Sirius, meine ich. Und dann wäre das irgendwie im Sande verlaufen. Dadurch, dass wir das Match nicht bekommen haben und dieser Hass dann zu Nia Jax übergeschwappt ist, wodurch die Leute noch viel, viel mehr Bock auf Becky hatten, weil du dir dann gedacht hast, okay, die wird zurückgehalten durch so eine dumme Verletzung, durch die botschende Nia Jax hatten die Leute noch viel mehr Bock auf eine Becky Lynch. Und ich glaube, dass die WWE das hätte das alles nochmal stattgefunden, einfach im Sande verlaufen lassen. Du hättest gesagt, ah, wir haben die geil aufgebaut, so serious, dann hättest du gegen Ronda verloren, was dir trotzdem irgendwie meiner Meinung nach geschadet hätte. Natürlich ging es jetzt bei Charlotte auch irgendwie klar. Also das wäre nicht so groß geworden, wie es jetzt ist, weil du hast jetzt ja das Match, kriegst du jetzt ja bei Mania, was du bei Sirius haben wolltest. Allein deswegen ist es weiterhin so groß geblieben.
Ja, bin ich tatsächlich komplett auf deiner Seite. Ich glaube, dass dadurch, dass du den Fans Becky weggenommen hast, ist Becky erst noch mal so richtig interessant geworden. Ich glaube, wenn sie hier diese Ich glaube auch, dass sie nicht gewonnen hätte und dass sie hier eine Niederlage eingesteckt hätte. Und ich denke, dass wir bei WrestleMania Charlotte gegen Ronda Rousey gekriegt hätten. Ganz genau. Und Becky irgendwo, weiß ich nicht, wo rumgedümpelt wäre. Also, WWE ist momentan nicht in der Lage, und gerade auch zu der Zeit nicht, warte, ich muss auch erstmal ausführen hier. Die haben momentan, gerade letztes Jahr noch, nicht das Feingefühl gehabt, um zu verstehen, wie das, wie dieser Charakter funktioniert. Mittlerweile, glaube ich, haben sie es verstanden, aber damals hatten sie es noch nicht. Ich glaube, Becky hätte man hier geopfert, um Ronda aufzubauen. Und bei den Fans wiederum hat diese Verletzung dazu geführt, dass sie bei dieser Nasenblut, ganz im Ernst, dieses Ding mit der blutenden Nase, das ist doch inzwischen das geilste Wrestling-GIF überhaupt, wo sie da steht, so nach dem Motto, ey, come on, und gebt's mir und so. Dann hast du eine Nia Jax, die da eben als so ein bisschen Hassfigur irgendwie aufgebaut worden ist. Das ist auch in Ordnung. Und zugleich eben eine Becky Lynch, die diesen unbändigen Willen nach außen tragen konnte. Ich will, ich will, ich will. Und darum geht's doch eigentlich bei diesem Becky Lynch-Charakter. So, jetzt David.
Meine Anmerkung bezog sich nicht auf Booking. Also ich bin da bei euch komplett, wenn die WWE sie hätte fallen lassen und so oder so, wie ihr sagt, gebookt hätte, wäre suboptimal gewesen. Ich habe mich eher darauf bezogen, dass der Weg von ihr zum Topstar nur verschoben worden wäre. Also ich glaube einfach, der Startschuss ist gefallen und das Ding kannst du dann halt irgendwann nicht mehr aufhalten. Es sei denn, du verboxst es komplett. Nee, und ja, das kann die WWE gut, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, weil einfach diesen Moment, eigentlich darf das auch nicht verhauen, aber das ist halt einfach, wenn du merkst, da ist gerade ein Star in der Mache, die hätte jetzt auch meinetwegen 6 Monate ausfallen können oder halt verlieren können, aber irgendwann, man wollte sie in dem Fokus haben, man wollte einen großen Titel gewinnen von ihr haben und Co. Also ich glaube einfach, dieser Weg hin oder dieses Standing, das wurde halt dich davon beeinflusst.
Nee, also ich glaube tatsächlich, dass diese Verletzung eigentlich das Beste ist, was Becky Lynch passieren konnte.
Apropos Verletzung, das Schlechteste, was irgendwie passieren könnte, und das ist momentan meine größte Sorge, dass bei Becky Lynch gab es ja bislang nur eine Entwicklung. Du hast ja eigentlich wirklich straight gesehen, okay, das passiert und deshalb passiert das. Und es gab immer wieder stetige Entwicklung. Und meine Sorge ist gerade ein bisschen, dass WWE jetzt kurz vor WrestleMania die Luft ausgeht, was Entwicklung angeht, und dass dann irgendwann zu sehr auf einer Sache rumgeritten wird. Da habe ich gerade echt ein bisschen Bammel vor.
Und du meinst es auf dieser Beingeschichte,
genau, oder
auf diesen Durchhaltewillen
und so. Dass das halt ein bisschen zu oft zu ähnlich ist. Also beispielsweise, dass halt demnächst dann wieder eine Promo ist mit Steph, die halt sehr ähnlich dann ist wie die vorherige oder so. Das darf nicht passieren, weil du bist halt gerade, ich versuch's halt einfach so zu beschreiben, dabei mitzuerleben, wie jemand groß wird. Und das darf nicht gestoppt werden. Das muss weitergeführt werden.
Ja. Ja, das wird die große Herausforderung, auch danach. Ich meine, das ist ja die. Also erstmal machen wir hier mal den WrestleMania-Zwischenstopp. Ne? Wir haben jetzt The Man und die ist jetzt einfach der heißeste Star, den wir haben. Da geht ja auch gar kein Weg dran vorbei, ob jetzt Nia Jax und die Verletzung ihr da geholfen haben oder nicht, darf jetzt jeder für sich entscheiden. Ich finde, dass sie eben an dem Zeitpunkt, wo die Verletzung kam, noch nicht diesen Status hat, den sie zum Beispiel beim Rumble jetzt gehabt hat, wo sie zwar dann das Match gegen Asuka verloren hat, dann aber eben diese ganze Geschichte um sie herum gestrickt worden ist. Und das war ja wirklich auf sie zugeschnitten. Und das war geil und das hat ihr dann auch noch mal diesen nächsten Kick gegeben. Und jetzt ist er auf dem Weg zu WrestleMania, irgendwie. Wir werden es noch sehen, wie. Wir haben schon drüber diskutiert. Und ihr da draußen habt auch schon diskutiert. Und ihr wart, glaube ich, mit 12-2 gegen mich, weil ich ja so ein bisschen das One-on-One befürwortet habe, beziehungsweise verteidigt habe. Kai und David, ich fange zuerst bei Kai an. Du hast
Triple Sweat verteidigt.
Genau, was habe ich gesagt? One-on-One verteidigt.
Ja. Du wolltest auf die gute Seite kommen.
Wollte ich gerade sagen, du willst durchmurschen, das geht so nicht.
Ja, ich habe das Triple Threat verteidigt. Und meine Frage ist jetzt, Kai, hat sich irgendwas in den letzten Wochen an deiner Ansicht geändert, dass es das One-on-One besser wäre? Kannst du inzwischen mit einem Triple Threat leben, auf das es ja dann doch wahrscheinlich hinauslaufen wird?
Also ich sag mal so, ich bin immer noch auf der Seite, dass ich sage, ein One-on-One fände ich besser. Aber allein so, wie es aufgebaut wird, also ich sag ja auch nicht, dass ein Triple Threat-Match keinen Sinn macht. Ich sage nur, dass ich das andere lieber hätte, weil ich es auch einer Becky Lynch gönnen würde. Weil dieses, immer dieses Spotlight teilen, so, das ist doch auch Kacke. So wirklich, du lieferst ab und dann willst du doch auch deine Chance haben zu sagen, ich stehe da jetzt alleine in dem größten Match meiner Karriere höchstwahrscheinlich, auf der größten Bühne, one-on-one. Was ich wirklich noch akzeptieren könnte, wäre irgendwie ein Elimination-Match. Dass dann eine Charlotte rausfliegt und wir danach so unser One-on-One haben. Das würde ich cool finden. Und ja. Also ich muss ja auch sagen, ein Dreier-Match wäre nicht schlecht. Also das wäre dann nicht, dass du sagst, ach Mann, jetzt würde ich es aber gar nicht mehr gucken. Sondern ich hätte nur lieber diesen Moment, weil ich meine, dass ein Face-Off, wenn dann Becky gegen Ronda im Ring steht und dann die Glocke anläutet und beide nur stehen und sich anschauen, die Crowd eskalieren würde.
Ja, das glaube ich auch. David, wie sieht's denn bei dir aus?
Ich kann mit einem Triple Threat leben. Ich fände es nur einen riesengroßen Fehler von der WWE, einfach aus zwei einfachen Gründen. Wieder Bezug zu Stone Cold, das ist halt für mich jetzt gerade so, als wenn man halt so Walking Stone Cold WrestleMania 17 aufbaut. Du hast halt zwei absolut große Namen schlechthin und du möchtest vor allen Dingen, dass diese beiden aufeinandertreffen. Die Fans wollen einfach diese Konfrontation. Und diese Geschichte mit einem The Man und Co., die funktioniert am allerbesten, indem du halt mal vielleicht diese Storyline mal beiseite lässt, von wegen, ja, du hast halt immer jemanden, der dir das Spotlight wegnimmt. Nein, in dem Moment braucht sie das Spotlight, und zwar aus dem Grund, beim Triple Threat, sie muss das Ding gewinnen. Das ist, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es halt schon das so sein sollte, dass sie das Ding gewinnt. Und beim Triple Threat wissen wir doch alle, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass halt eben Charlotte sich hinlegt. Und das ist für mich vom Momentum her etwas ganz anderes, wenn sie Charlotte pinnen würde oder zur Aufgabe bringen würde oder in einem 1 gegen 1 eine Ronda Rousey. Also für mich wäre es halt, das eine wäre halt ein Push und das andere wäre halt mega Push. Also mega Topstar, und zwar genau mit diesem einen magischen Moment, auf den halt alle Bock haben. Und das Problem ist zusätzlich halt einfach noch, du kannst so einen Moment nicht wiederholen. Wenn Leute auf etwas Bock haben, muss es passieren oder es passiert halt nicht in diesem Moment. Wenn die dann nächstes Jahr ein One-on-One hätte, ja, ist halt schön, aber gerade ist man halt in diesem Aufstieg dabei. Und deswegen fände ich es halt wichtig, gegen Wanda, was halt ein Mega-Name ist, die Leute haben so der Bock drauf, zumal auch Wanda halt gerade emotionalisiert, wie sonst was. Und es passt ja auch noch, dass halt die beiden Härtesten aufeinandertreffen würden und dann ein Sieg, clean, wow, das wäre einfach großartig, am besten so WrestleMania abschließen. So machst du einen absoluten Megastar. Und das würde halt beim Triple Threat nicht passieren, das wäre dann halt einfach ein Superstar.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Ich bin da eigentlich auch auf deiner Seite, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich da großartig gegen argumentieren sollte. Ich glaube aber trotzdem, dass als Fan die Euphorie und die Freude dann am Ende überwiegen wird, dass Becky doch diesen Weg gegangen ist. Aber ich denke auch, dass es so kommen wird, wie du sagst. Ich glaube, es wird halt darauf hinauslaufen, dass wir das Triple Threat kriegen, dass am Ende Charlotte den Pin fressen wird, was ne, einfach sehr wahrscheinlich ist, und das verletzt eine Charlotte nicht, und dass wir dann vielleicht beim SummerSlam oder so nochmal Ronda gegen Becky bekommen, sozusagen als gestreckte Fehde, weil Ronda kann natürlich dann sagen, du hast mich nie besiegt.
Wenn Ronda nach Mania noch da ist.
Ja, das ist natürlich unter der Voraussetzung. Oder ob die einfach eine Pause einlegt, keine Ahnung. Also diese Babygerüchte glaube ich ja nicht so recht.
Ich glaube, die wird Stewardess.
Genau.
Ja, mal gucken, aber auf jeden Fall, ich finde, das ist halt gerade so ein bisschen, als wenn du eine Lunte an der Bombe angezündet hast. Die kann nur einmal explodieren.
Ja, frag mal die vier NXT-Talents, die man hochgezogen hat.
Ja, aber hier, wenn die Hörer eh schon dabei sind, ihr habt das ja auf Twitter gemacht, könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr lieber hättet. Würde mich interessieren, wie da das Bild ist bei den Kommentaren.
Ja, also schreibt es gerne mal drunter, wie eure Gemütslage da ist und vielleicht auch, wie ihr dann die Geschichte weiterseht. Seht ihr die so langweilig wie wir? Was passiert, wenn eine Ronda zum Beispiel doch ausscheidet nach WrestleMania? Wäre ja auch mal spannend zu sehen.
Wisst ihr, was ich übrigens am negativsten an dieser ganzen Geschichte finde?
Nein.
Pass auf. Dadurch.
Pass auf, ist schon mal gut. Ja.
Dadurch, dass, also ich bin mir momentan sehr sicher, oder ich tendiere stark dazu zu sagen, dass das Main Event wird.
Ja.
Weil ein größeres Frauenmatch wirst du, glaube ich, nicht mehr aufbauen.
Nee.
Dadurch, dass wir das als Main Event haben werden, jetzt mal so ganz hypothetisch gesprochen, glaube ich, dass ein Brock Lesnar in der Mid-Card, nenne ich es mal, also als Nicht-Main-Event, den Titel nicht verlieren wird. Weil es nicht im Main-Event ist. Und da habt ihr jetzt von eurer Women's Revolution.
Nein, also, aber das danke, ist, liebe Frauen, ihr seid dran schuld.
Genau. Nee, also Spaß beiseite. Danke, das glaube ich aber wirklich, dass wenn Seth gegen Brock nicht das Main-Event ist, dass der Titel nicht wechseln wird.
Möglich.
Du denkst gerade an Sachen, ey.
Aber das kann ich.
Können wir uns erstmal darauf einigen, dass wir erstmal schauen müssen, ob es überhaupt der Main Event wird, weil ich hoffe es. Ich glaube, wir drei hoffen es, aber.
Nee, ich nicht.
Wir kennen auch.
Oh, ich bin immer noch für Seth Rollins.
Wow, okay. Dann zwei Intelligente von uns hoffen es und der andere dann nicht. Aber bei den Fans ist es ja auch in etwa so. Also viele, siehst du zumindest auf YouTube in den Kommentaren, wollen, dass das der Main Event wird, aber manchen ja tun sich ja immer noch schwer mit Frauen, was ich halt überraschend finde. Also es ist halt in dem Moment, wo es halt erstmals wirklich zur Frage kommt, gibt es einen Frauen-Main Event, spielt plötzlich das Geschlecht dann doch eine Rolle. Für manche zumindest.
Ja, mir ist es hier in diesem Fall tatsächlich egal, weil ich einfach derzeit das Gefühl habe, dass dieses Match zwischen den drei Frauen wirklich, das ist so aufgebaut, dass das WrestleMania-Feeling hat. Also ich will auch kein künstliches, oh mein Gott, es ist das First Time Ever WrestleMania Main Event mit Frauen, sondern ich will halt wirklich ein Match haben, wo du sagst, yes, das ist ein WrestleMania Main Event. Und dieser Kampf fühlt sich danach an. Und ich muss leider so ganz knallhart sagen, Kai, Brock Lesnar gegen Seth Rollins fühlt sich nicht danach an.
Das ist wahr.
So, überhaupt also
bestimmt
nicht.
Ja. Liegt aber auch, glaube ich, also ja, Problem ist auch, dass ein Rollins verletzt ist, ne?
Problem ist auch, dass ein Brock Lesnar fast nie da ist.
Ja, ist ein Laumaloche.
Ja, und du einfach auch ein bisschen dran gewöhnt bist, dass halt Lesnar bei WrestleMania da und so. Das ist halt, wir müssen auch dazu sagen, diese Konstellation, die wir ja jetzt haben, das ist auch neu. Also alles neu. Also wir haben jetzt endlich mal einen Heel bzw. eine Tweener, der sich mal wieder anders verhält. Du hast halt mit Wanda ja auch eine Wrestlerin, die ja auch anders ist als die anderen. Du hast halt das Aufeinandertreffen. Boah, also das ist so viel frische Sachen auf einmal, das ist halt schon irgendwie cool.
Ja, also was ich auch überlege die ganze Zeit, was machst du denn eigentlich jetzt, wir gehen mal davon aus, Becky gewinnt das Ding bei WrestleMania. Was machst du denn danach mit Becky? Weil nichts ist schwieriger, als ein so heißes Babyface irgendwie da zu halten, ohne dass es den Leuten überdrüssig wird. Weil dann hat sie doch eigentlich alles erreicht. Und selbst Stone Cold Steve Austin hat ja den Titel nie Ewigkeiten gehalten, muss man auch mal dazu sagen, sondern eigentlich sehr oft für sehr kurze Zeiten. David, du als...
Die muss sie betrügen lassen. Die muss betrogen werden. Nein, es klingt ja doof, aber es ist einfach so. Die muss den Titel gewinnen für mich und dann halt beim nächsten Pay-Per-View oder Co. am besten halt vielleicht durch die McMahons oder halt, weil Charlotte irgendwas macht oder sonst was, muss sie halt um den Titel bzw. um die Verteidigung im Grunde genommen betrogen werden, damit sie wieder auf die Jagd geht. Weil Becky ist einfach Jägerin.
Ja, ein Standpunkt, Kai.
Ja, weißt du, ist das dann ein guter Charakter, wenn er nur funktioniert, wenn er jagt? Oder
in der Anfangszeit
ist er dann doch zu eindimensional?
Ja, aber nur in der Anfangszeit. Heißt ja nicht ewig, aber
ja, was heißt Anfangszeit? Also das ist jetzt ja, also gerade doch dein Title Reign, wenn du bei Mania das Ding gewinnst, ja, das ist schwierig, wenn du dann so schnell enden lässt.
Ja, aber lass sie zum Beispiel bis zum SummerSlam dann auf ein richtig großes Match beispielsweise auf Charlotte treffen und da läuft dann irgendwas schief. Es muss ja, bei Becky ist einfach, die Motivation ist ja da. So, dann anfangs sollte sie sich richtig stellen und dann kann es einfach auch sein, dass zum Beispiel gerade ihre große Klappe ihr zum Fängnis wird. Gerade, dass sie sich halt nichts sagen lässt. Und damals Stone Cold hat ja auch funktioniert primär, vor allen Dingen, weil er sich halt gegen Vince gestellt hat und ihnen Steine in den Weg gelegt wurden. Und auch selbst als er dann den Titel hatte und Co., er hat es ja nie leicht. Und das ist schon wichtig. Das heißt nicht, dass sie halt immer unterlegen ist oder halt immer den Titel hinterher hetzen muss. Sie kann den auf jeden Fall auch behalten, aber ihr müssen unbedingt Steine in den Weg gelegt werden.
Ja. Da gehe ich auch ganz stark von aus und dann freue ich mich schon auf das 3-on-1-Handicap-Match zwischen Becky Lynch und der Riot Squad.
Ich freue mich 2020 auf den Main-Event von WrestleMania, Becky Lynch gegen Hunter Hearst Helmsley.
Ja, ich glaube, dafür haltet ihr sowas für möglich, dass wir nochmal, dass wir mit Becky Lynch irgendwas Intergender-mäßiges hinkriegen? Weil ich finde, dafür ist sie dann doch, weiß ich nicht, ich halte diesen Charakter zwar für ziemlich bulletproof und kugelsicher, aber halte ich dann doch für schwierig. Ich glaube auch nicht, dass das WWE in die Richtung gehen wird, dass sie da was Intergender-mäßiges machen.
Nein, das auch nicht.
Das nicht. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es mal irgendwann mal
gegen Stephanie
einen Ausraster gibt gegen Triple H oder beispielsweise gegen Steph und dann kommt Triple H und dann geht sie halt ihn an.
Hat sie doch schon.
In dem, gab's ja schon so.
Nein, aber noch heftiger. Also wirklich mal richtig.
Mit beiden Händen zugeschlagen, von beiden Seiten.
Nö, einfach mal mit Gegenständen.
Einfach mal anstechen.
Mit einer Waffe. Richtig durchziehen. Ja, warum denn nicht?
Die ist doch mit Gier schießen.
Ja, die trinkt ihn einfach unter den Tisch, so. Nein, aber ich finde bei ihr zum Beispiel sowas halt nicht deplatziert, wenn halt einfach die Emotionen bei ihr den Verstand zu sehr ausschalten und sie halt einfach dann mal im Wedge-Mode ist. Aber das muss nicht zu einem Match oder so, nein, auf keinen Fall. Aber halt in Segmenten kann ich das bei ihr gut vorstellen, weil ich gebe halt zu, ich vergesse bei ihren Promos momentan komplett die Geschlechterrolle. Ich sehe da einfach nur halt einen Star in dem Moment. Selbst wenn da ein Triple H steht oder ob da Steph steht, ist mir drittens. Deswegen hoffe ich auch im Übrigen bei WrestleMania, dass die nicht darauf rumreiten, von wegen, ja, hier, Frauen da, Frauen hier. Nee, das darf auf keinen Fall sein.
Also, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir irgendwann noch mal Becky Lynch gegen Stephanie sehen. Das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich in irgendeiner Form. Vielleicht auch irgendwie so ein Mixed Match, was da irgendwie kommen könnte mit Becky und X gegen die McMahons. Mal gucken. Halte ich alles für nicht so unwahrscheinlich. Aber das wird die große Herausforderung tatsächlich sein, Becky Lynch nach WrestleMania noch so heiß zu halten. Und dafür brauchst du auch Gegenspieler. Und mal angenommen, eine Ronda Rousey scheidet jetzt aus. Ständig nur gegen Charlotte zu finden, ist eben auch schwierig. Und ich sehe tatsächlich akuten Mangel an den ganz, ganz großen Top-Frauen im WWE-Roster. Wir haben anschließend noch eine Frage dazu, die uns der DX-Member auf YouTube gestellt hat. Aber ich sehe da derzeit nichts, was auch nur ansatzweise in diese Region reinreichen würde. Kai, wie siehst du das?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, also weil auch ein Stone Cold war ja auch dementsprechend groß, weil er hatte dann Vince gegen sich, er hatte The Rock gegen sich. Also, du denkst ja auch bei großen Stars immer an die großen Fäden. So bei einem Punk wirst du ja auch an John Cena zum Beispiel denken. Oder bei einem Brian an Triple H. Und da das Problem bei den Frauen ist, dass da irgendwie noch mehrere große Namen finden als bei den Männern, ist es wirklich mau. Also, weil wenn du jetzt mal irgendwie ein Jahr ins Voraus denkst, dann hast du alle Namen durch. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also die einzige, wo du noch wirklich auf eine Stufe stellen kannst, wäre vielleicht eine Sasha Banks, die du irgendwie hochziehst. Fäden mit einer Asuka finde ich schwierig, allein durch diese Sprachbarriere. Wen willst du sonst bei SmackDown noch nehmen? Also eine Naomi ist zu flach für eine vernünftige Fäde gegen Becky Lynch, momentan zumindest.
Ich finde, selbst brandübergreifend wird es da extrem schwierig. Also
ja, genau. Also es ist
zumindest aktuell, man muss ja dazu sagen, wenn die WWE klug ist, baut sie halt zeitgleich vom Standing her Wrestlerinnen halt entsprechend auf. Oder es sieht halt welche aus NXT hoch, aber es ist halt, wir haben gerade das Problem einfach, wir hatten ja auch Superstars genommen bei den Frauen, wo eine Bayley, als die debütiert ist, das war ja halt einfach schon direkt groß und Sasha Banks auch, aber man hat ja im Grunde genommen das Standing durch dieses, ja, noch nicht mal schlechte Booking, sondern einfach diese Irrelevanz kaputt gemacht.
Ich könnte mir halt
wieder schaffen.
Eine Lacey Evans vorstellen gegen Becky Lynch. Halt dieses The Man gegen die Frau schlechthin.
Die immer wieder kurz da ist.
Ja, wenn man einfach kurz reinkommt.
Lacey Evans muss ich mir erstmal im Ring beweisen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ich finde, die hat eine tolle Aura und die hat auch athletisch was drauf, aber bis jetzt hat sie noch nicht das gezeigt, dass sie mich da im Ring abholen könnte. Ich bin eben gespannt, wir haben bis jetzt noch gar nicht die Horsewomen erwähnt, die ja hier auch immer so im Raum schweben. Ne? Also,
die Pferdefrauen.
Die Pferdefrauen, genau. Also das ist ja dieser Backstage-Stable, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Charlotte, mit Sasha und mit Bayley, richtig? Und Becky.
Ja.
So. Oder habe ich jetzt einen zu viel?
Nein, Bayley, Sasha, Charlotte, Becky.
Ja, gut, dann habe ich sie alle. Und da gibt es ja dann auch noch die MMA Horsewomen, die es ja dann auch noch gibt, ne, mit Ronda und ihrer Entourage. Ich könnte mir eben vorstellen, dass man daraus was stricken könnte. Allein, weil ich eine Shayna Baszler jetzt nicht unbedingt in der absoluten Rolle ganz weit oben sehe, aber ich glaube schon, dass die ein Potenzial hat, um zumindest so als Herausforderin.
Die hat sich aber auch gemacht, finde ich.
Absolut, bin ich bei dir. Aber ob sie dann ganz, ganz oben mitspielt, weiß ich nicht.
Aber die anderen beiden von den Horsewomen sind auch einfach scheiße. Also sagen wir mal, wie es ist. Immer wenn ich die bei NXT im Ring sehe, denke ich mir, dass sie da nicht hingehören.
Ja. Die sind halt auch noch super grün, ne? Muss man auch mal
dazu sagen. Ja, aber das merkst du auch.
Wie heißt eigentlich noch die von NXT UK, die auch beim Rumble dabei war?
Rhea Ripley.
Ja, wäre für mich auch noch Kandidatin.
Das stimmt. Und Toni Storm haben wir noch. Mal gucken, wann die hochgezogen wird. Die halte ich auch dafür jemanden. Aber Rhea Ripley ist auch eine absolute Kandidatin für mich, die man da hochziehen könnte. Ob man das in einem Jahr zum Beispiel jetzt schon schafft, sehe ich noch nicht. Aber ist meiner Meinung nach auch eine Frau, die da wirklich ganz oben mitspielt. Genauso wie eine Toni Storm natürlich, die da auch oben rangiert. So, jetzt driften wir gerade ein bisschen ab. Ist natürlich auch eine gute Frage. Welche neuen Stars könnte eine Becky Lynch machen? So eine Rhea Ripley, glaube ich, würde als Powerhouse auch gut als Gegenspielerin funktionieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Wollen wir noch was Abschließendes zu Becky Lynch sagen? David vielleicht zuerst. Hast du noch irgendwas, was du hier noch nicht unterbringen konntest, außer der puren Liebe für die Irish Last Kickerin?
Nee, nur, dass ich es großartig finde und ich einfach hoffe, dass sie weiterhin das Vertrauen geschenkt bekommt, weil ich habe das Gefühl, dass sie beispielsweise bei Promos nicht so sehr sich ans Skript halten muss, Wort für Wort. Und ich glaube, das tut ihr einfach gut und sowas möchte ich sehen und ich hoffe einfach, dass der Weg noch weitergeht, weil das funktioniert und zwar großartig.
Kai, hast du noch was
zu melden? Ich habe eine Sache, ja. Und zwar, pass auf, ich habe nämlich mal was Negatives. Wo ich mir auch auf eure Meinung gespannt bin. Ich habe da letztens auch, glaube ich, schon mit Tobi und so drüber geredet. Ich finde, bei manchen Promos wirkt eine Becky Lynch, so natürlich wie sie auch sonst wirkt, sehr, sehr tryhard cool. Mhm. Das ist mir bei diesem Triple H-Ding aufgefallen, wenn sie so sehr breitbeinig läuft und dann immer so eine, ich finde, die zieht immer so eine Fresse, wenn sie was gesagt hat. Also so, die, sie sagt immer so ihren One-Liner und dann spitzt sie den Mund so zusammen. Und wenn du darauf achtest, ist das manchmal sehr anstrengend, auffällig, tryhard cool.
Wenn du jetzt den Becky Lynch-Charakter mit diesem Kommentar für all unsere Hörer versaut hast, Kai, weil die jetzt immer nur darauf achten, ob die den Mund so zusammenzieht, dann gibt's aber Ärger. Ich weiß, was du meinst. Das ist
wie eine Sache mit der Waterfolge, wenn das Glas bricht.
Genau,
ja,
das.
Aber also das finde ich auf jeden Fall, wenn man darauf achtet, sehr anstrengend.
Ja.
Aber ich sag's mal so, ich finde, sie ist halt immer noch im Aufbau. Ich glaube, sie probiert auch noch vieles aus. Und ich glaube, in einem Jahr wird die wahrscheinlich das anders machen.
Ja, die lernt natürlich auch noch ein bisschen dazu. Aber ich finde auch, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass sie da auch so ein bisschen zu hart wirken möchte. Aber ich finde es, mich stört es nicht, muss ich dazu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, wenn man darauf achtet, kann das eben auch schon den Charakter so ein bisschen kaputt machen. Aber ich hoffe einfach, dass das auch, die Figur wird sich ja auch weiterentwickeln. Und vielleicht ist das auch was sie dann irgendwie aus dem Programm nimmt oder so. Ich für meinen Teil, um mir hier so den Deckel auf das Hauptthema drauf zu machen, ich finde das einfach super geil, mal wieder zu sehen, wie ein Wrestler, egal, ganz schlechter, geschlechterneutral formuliert, wie ein Wrestler diese nächste Hürde geht und diesen nächsten Schritt geht. Einfach mal wieder zu erleben, wie ein neuer Star entsteht. Weil das ist das, weshalb ich auch Wrestling gucke. Weil ich liebe diesen Moment, wenn du das erkennst, wenn du wirklich davor sitzt und sagst, Mann, ey, ist das geil, was hier gerade passiert. Und das ganze Publikum spürt das. Und dafür ist Wrestling auch einfach wie gemacht. Und da ist dann auch der Moment, wenn selbst der verbittertste Headlock-Podcaster irgendwie sagt, ja, das macht Spaß und so muss das sein. Und da kann man sich auch ganz herrlich wieder drin verlieren. Das finde ich auch immer so ganz wichtig, weil man sich da auch einfach mit dem Flow irgendwie treiben lassen kann. Yo, damit sind wir durch mit dem Hauptthema quasi. An der Stelle machen wir hier ein kurzes Werbebreak, weil wir haben natürlich auch noch ganz, ganz viel anderes im Programm. Nämlich, wir haben Shirts im Programm, die von SL Wrestling gemacht und wunderschön produziert und verschickt werden. SLWrestling.de natürlich. Wir haben natürlich unsere Supporter-Seiten auf Patreon und auf Steady, wo wir jetzt zuletzt unter anderem die Helden aus der zweiten Reihe über Bam Bam Bigelow hatten. Wir hatten auch mit einem ähnlichen Themenansatz das Interview mit Martin Hoffmann, dem Kollegen von Sport1.de, mit dem ich da drüber plaudere. Wir haben natürlich das Match of the Week und ganz, ganz viel anderen Kram. Und obendrein steht ja in der nächsten Woche auch schon das Karat an. Da haben wir natürlich auch dann wieder unsere Live-Berichterstattung. David lacht wieder, weil ich nicht beim Sprechen atme.
Nein, du hast ein bisschen was vom Marktschrei. Ich warte nur darauf, von wegen. Und wenn sie jetzt zugreifst, da kriegst du noch 200 Gramm Aufstieg drauf.
Das kommt erst im März, weil da ändern wir das auch nochmal. Da machen wir was ganz Neues, weißt du? Da hauen wir nochmal mehr mit raus und dann nochmal Lachs obendrauf, weißt du?
Jawohl. So gefällt es mir.
Nein, aber schaut da gern vorbei. Ihr wisst, Patreon und Steady sind unsere Premium-Portale. Inzwischen 120 irgendwas. 3,50 Mark oben noch oben drauf. Kostet euch, wenn ihr alles haben wollt, also außerdem, wenn ihr alle Podcasts haben wollt, seid ihr bei $5, 5 Euro im Monat dabei. Ihr helft uns hier weiterhin, so ein tolles Produkt an den Start zu bringen. Da können wir einfach nur erstmal Danke sagen. Und vor allem, ihr könnt natürlich auch Fragen einschicken. Und das macht ihr über fragen@headlock.de. Ansonsten erreicht ihr uns überall dort, wo man uns finden sollte, als headlock.de, Facebook, Instagram und Twitter. Und deswegen legen wir gleich mal los. Ich habe gerade die eine Frage schon so ein bisschen angekündigt. Da hat uns der DX-Member angeschrieben und meinte, könntet ihr die aktuelle Damendivision aus eurer Sicht in Main-Event, Midcard und Undercard sortieren? Muss auch nicht so ausführlich sein. Das würde mich wirklich interessieren. Steht Asuka beispielsweise mit einer Stufe mit Ronda Rousey, Becky und Charlotte? Wie seht ihr das und wie denkt ihr, wie das Publikum das sieht? Also für mich sind momentan Rousey, Becky und Charlotte ganz, ganz weit oben und darunter kommt Asuka und dann, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, auch Nia Jax natürlich. Kai, wie siehst du hier die ganze Damendivision so in Karten aufgeteilt?
Also auch dieses Main-Eventer und Mid-Kader muss man auch immer noch, also du hast ja einmal gefühlte Main-Eventer und dann, wer gerade wirklich Main-Eventer ist, zum Beispiel jemand, der einen Titel hat, ist ja zwangsläufig eigentlich ein Main-Eventer. Ja. Deswegen müsste man Asuka auch dazu zählen. Aber vom Standing her sehe ich es genauso wie du.
Ich würde da halt die Differenzierung zwischen so Superstar und Main-Eventer und Megastar machen. Und da sehe ich die drei eben einfach nur mal eine Stufe drüber.
Ja, also die sind sowieso over the top.
Ja.
Und eine Asuka kommt dann irgendwie als nächstes, mit so einer Sasha Banks auf einer Stufe. Und danach sehe ich da eine Bayley, dann sehe ich da auch eine Naomi. Ja, und dann irgendwie den großen ganzen Rest. Undercarder sehe ich die Iconics.
Alicia Fox.
Nee, die ist über den Iconics.
Die ist über Charlotte und Becky.
Ja, ich weiß nicht, also ich sehe es halt ganz, ganz ähnlich. Also ich sehe da auch eben eine Sasha Banks und eine Bayley sehe ich eigentlich derzeit logischerweise irgendwie auf einer Stufe, wobei ich ein bisschen mehr Potenzial bei einer Sasha sehe. Ja. Alexa Bliss würde ich auch auf dieselbe Stufe stellen.
Stimmt.
Ja, die sieht man ja nicht mental nicht so oft.
Ja, die muss auch erstmal hochkommen wieder.
Ja. Undercarder eben Iconics. Ich glaube, dass die für so Gag-Auftritte gut sind, aber da mehr auch nicht. Worauf ich sehr gespannt bin, ist auf die Entwicklung von Mandy Rose und Sonya Deville, weil die fand ich echt ziemlich gut beim Elimination Chamber. Und da bin ich mal gespannt, welchen Weg die noch weitergehen. David, wen siehst du hier noch so mit und Undercard?
Nee, ich bin da bei euch. Momentan ist es halt einfach das Problem, du hast halt die drei Main-Eventer und eine Sasha Banks zum Beispiel vom Standing her für mich eigentlich auch, die da reinpassen würde, aber momentan würde es nicht passen. Ich versuch's zu erklären. Und zwar, man müsste sie erstmal wieder aufbauen. Also sie bräuchte halt einfach mal eine Fehde wieder, wo sie halt ein bisschen von Standing gewinnt. Dann kann man die wieder reinsetzen. Genauso eine Alexa Bliss ist auch für mich jemand, die musste jetzt gerade wieder aufbauen, dann wäre sie aber bereit dafür. Asuka sehe ich das Problem einfach irgendwie, sie passt für mich nicht in Main Roster bei WWE. Einfach mit dieser Sprachbarriere. Bei NXT konntest du dann noch gut überbrücken. Aber hier kommt es halt richtig heraus. Und das, boah, ich glaube nicht, dass die dann noch mal auf diese Sphäre gehoben werden kann. Beispielsweise. Naja, Jax ist für mich auch kein Main-Eventer. Und auch nicht, aber Midcarder ist halt für mich eher Midcarder, die halt als Monster ab und zu mal oben mitmischt, aber eigentlich da nichts zu suchen hat.
Ja, aber genau so würde ich es auch einsortieren. Als jemand, die kann quasi pendeln zwischen Midcard und Upper. Midcard
nochmal. Ja, so ein Kane quasi der Frauen.
Genau. Genau das. Ich hoffe, damit haben wir die Frage halbwegs beantwortet. Der Marvin fragt, zum Saudi-Deal nochmal, also hat nochmal Crown Jewel ausgepackt. Ich hatte mal die Idee, dass der Verlauf des Crown Jewel-Turniers als Reaktion auf die Geschehnisse um den Reporter genauso kreiert wurde. Also quasi als Satire-Aktion der WWE-Offiziellen gegen diese Aktion. Meint ihr, so wäre das Ergebnis besser ertragbar?
Ich verstehe die Frage nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube, er bezieht sich darauf, dass halt kein Wrestler das Ding gewonnen hat, sondern halt Shane.
Ja, aber
also, sagen wir einfach mal so, WWE ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie irgendwie niveauvolle Satire beherrscht oder Sarkasmus. Sondern wenn Humor dabei ist, dann einfach plump in die Fresse und Torte oder bisschen Urin dabei.
Aber also
das kannst du nicht besser ertragen dadurch. Das Ding ist einfach nur schrecklich.
Aber ist gerade wirklich, also ist gerade die Frage, denkt ihr, weil die Saudis einen Reporter umgebracht haben, hat Shane McMahon gewonnen?
Ja.
Ist das so gerade die Frage?
Ja. So verstehe ich das, ja.
Dass man quasi den eins auswischen wollte, indem man halt nicht einen Wrestler das Ding gewinnen lässt.
Also der Tod von dem Khashoggi war einfach Plot-Device.
Ich glaube auch generell, dass den Saudis Titelgewinne oder so sowas von egal sind. Die wollten einfach nur die Namen auf der Liste haben, das war's.
Ja, ich glaube eben, er will es quasi damit so ein bisschen, also um es mal aus Wrestling-Fan-Sicht versuchen, so ein bisschen zu ergründen. Ich glaube, die Erklärung dieser Frage ist quasi, hat WWE absichtlich so ein beschissenes Turnier mit einem beschissenen Ende abgeliefert, um quasi dagegen zu demonstrieren? Und da sage ich nein. Es ist keine Satire, das ist einfach Bullshit. Ansonsten hätte man das Ding jetzt auch nicht so lange durchgezogen. Nein, glaube ich nicht. Dann fragt er noch, weiß man eigentlich, wer der Typ mit den schwarzen langen Haaren ist, der bei jedem Pay-Per-View Ringside sitzt? Zum
das ist Jesus. Also ich nenne ihn immer Jesus-Guy.
Worauf achtet ihr eigentlich immer?
Also den kennt aber jeder.
Achso, ihr meint den im Publikum, ne?
Ja, natürlich im Publikum. Nee, der
ja, der Wrestler, der immer in der ersten Reihe sitzt.
Oder das sind ja eh immer so Standardfans. In den 90ern gab es ja auch immer diesen einen Typen mit der roten Kappe. Unterhemd da.
Ja, Vladimir.
Der braungebrannte mit den ganz kurzen Haaren. Der war auch mal bei ECW.
Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Also, ist der auch schon aufgefallen, aber ich habe noch nicht mitbekommen, wie er heißt oder sonst irgendwas. Dann fragt der Marvin noch, werdet ihr auch All Elite Wrestling Reviews machen, wenn es in Deutschland möglich ist zu empfangen? Müssen wir mal gucken. Also, da hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie da so der Zuspruch quasi ist und auch wieder, wie oft das kommt, wie gut wir das empfangen können. Und also, ich denke mal, auf Patreon und Steady werden wir es auf jeden Fall bringen. Das haben wir ja auch schon mit All In gemacht. Und Double or Nothing wird da garantiert auch vertreten sein. Ob wir das hier im Main-Feed machen, gucken wir einfach mal, wie da die Resonanz einfach ist. Machen wir mal eine Abstimmung, dann schauen wir mal. Der Daniel fragt per Twitter, haben mir gerade vorgestellt, ob man nicht den Cyber Sunday wieder ausgraben könnte. In Zeiten, wo die WWE sowieso Facebook, Twitter und Co. Auf die ganzen Kanäle zurückgreift, wäre das doch mal ein Versuch wert. David, was meinst du als alter Social-Media-Mogul?
Ich fand den Cyber Sunday damals furchtbar, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Ergebnisse eh manipuliert sind.
Ja, hundertprozentig. Das war super gestellt.
Ich glaube auch.
Nur ganz kurz. Oder du hattest wirklich so dieses, ja, ihr dürft jetzt abstimmen. Gibt's ein No Holds Barred, ein No DQ oder ein False Count Anywhere Match?
Ja.
Dann warst du, ja, okay, wähle zwischen A oder A oder A.
Ja, und die Antwort ist Kartoffel. Also, ja. Ich glaube einfach, dass die WWE schon so viel Kontrolle haben möchte, dass sie das selber beeinflusst. Selbst wenn es Social Media wäre, da gibt es genug Mittel und Wege, dass du halt das Ding dann meinetwegen offline nimmst und dann sagst, ja, das Ergebnis war so und so. Ich muss das echt nicht haben. Vor allen Dingen, das brauchen wir auch gar nicht. Also, ich finde, wenn eine Stipulation in einem Match dabei ist, soll es halt zur Story passen. Und da hat die WWE ganz andere Baustellen, als dass man Cyber Sunday nochmal braucht.
Ja, das glaube ich auch. Ich brauch's auch nicht. Ich fand das damals ganz, ganz witzig irgendwo, aber es hat sich auch sehr schnell abgenutzt.
Hast du den Ergebnissen geglaubt?
Nee.
Weil da waren welche dabei, ich weiß noch, damals bei Wrestler-Auswahl, wo die ganze Halle einen Wrestler wollte und dann das Ergebnis das Gegenteil war und du einfach nur gemerkt hast, dass die nur noch geboot haben.
Ja, ja,
nee. Und ich dachte so, warte mal, das geht doch jedem so.
Nee, geglaubt habe ich das auch nicht. Also so naiv war ich dann damals auch schon nicht mehr. Der D.O.K. Kai, bist du das?
Ja, bin ich.
So wie D.Lo Brown? Naja. Fragt via YouTube, wieso gibt's in Süddeutschland eigentlich weniger Wrestling-Veranstaltungen?
Weil Süddeutschland immer scheiße Crowds hat, egal was da ist. Egal ob Konzerte, Comedy oder Wrestling.
Was, Konzerte?
Süddeutschland hat immer die schlechtesten Crowds.
Ach stimmt, ja, München und so, wenn ich daran zurück. Ja, das stimmt, da ist nicht so viel los.
Siehst du? Süddeutschland ist Deutschlands Lafayette.
ist wie beim Fußball, bei München ist auch nichts los, aber dafür bei Frankfurt.
Erstmal alle süddeutschen Headlock-Hörer vergrault, Dankeschön dafür. soweit ich das bei der WXW mitbekommen habe, liegt das teilweise an den Auflagen, die man für so Veranstaltungen bringen muss. Die sind wohl deutlich höher und komplizierter und auch mit mehr Behördengängen verbunden, als man das irgendwie hier in anderen Bundesländern hat. Gerade in Bayern muss das wohl ein ziemlicher Aufriss sein und deswegen ist das wohl da schwieriger und die meisten Promotions denken sich dann, nee, dann bleibe ich doch lieber dann woanders und mach's da. Der Björn fragt, hat sich eure Betrachtungsweise des Wrestlings verändert, nachdem ihr herausgefunden habt, dass es geskriptet ist? Kai, das war ja bei dir letzte Woche, wie war das?
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich gucke seitdem weniger, seit letzter Woche. Nee, war ein guter Witz, zieh ich meinen Hut vor, war schön.
Ja, der war gut. Ja.
Ist ja bei dir eher selten, dass man was
Witziges sagt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, kommt ja selten davor.
Er hat gezündet.
Aber so wann hat man das erfahren? Ich glaube, da war man 10 oder sowas oder vielleicht auch 12. Da war so, ja, ist halt so. Also ich kann mich da gar nicht, das war jetzt für mich kein so einschneidendes Erlebnis, dass ich mich daran noch erinnern könnte.
Nee, ich habe es mir auch nicht rot im Kalender angeschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man macht ja so diverse Phasen in seinem Wrestling-Fan-Leben irgendwo durch. Ich weiß, dass ich dann irgendwann natürlich diese extreme Klugscheißer-Phase gehabt habe. Und dann habe ich mit Headlock angefangen. Genau. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das meine Sichtweise Wunder wie geändert hat, außer dass man ja generell, auch wenn man ein bisschen älter wird, einfach ein bisschen anders auf das Wrestling schaut und vielleicht das ein bisschen anders und entspannter sieht als manch anderer. David, wie war es bei dir? Bei dir muss das ja schon hunderte von Jahren her sein, so alt wie du bist.
Boah, das war ewig. Hör mal, Schwarz-Weiß-Fernseher und so. Ich hatte damals als Kind die tolle Vermutung, also wir wussten damals schon alle, dass das geskriptet war, waren uns aber alle darüber einig, dass bei Titelmatches das nicht geskriptet ist, sondern das wirklich dann entschieden wird, aber nur da. Als das dann rauskam, waren wir halt alle ein bisschen betröppelt, aber das ging da schon. Die Betrachtungsweise beim Wrestling hat sich für mich allerdings dann gravierend geändert, als das Internet dazu kam und dann die Hintergrundinformationen, dass du halt gemerkt hast, okay, wie funktioniert das, dass jemand gepusht werden soll und Co. Und da habe ich dann mehr auf Details geachtet.
Das hat viel mehr geändert, ne? Jetzt gerade, wo du es sagst. Das hat viel, viel mehr geändert. Also ja. Dieses Internet dazukommen.
Ja, das denke ich auch. Der Björn fragt noch, findet ihr auch, dass die alten Roster-Splits sich mehr danach angefühlt haben, dass man quasi zwei verschiedene Brands hat, als beim aktuellen? Und hat man sich in der Zeit zwischen 2002 und 2006 wo auch noch die ECW mit dazu gekommen ist, hat man sich damals mehr Zeit gegeben?
Ja. Zum Brandsplit, wenn ich jetzt einfach mal einspringen darf. Ich finde, das hat irgendwie marketingtechnische Gründe. Weil heutzutage merkst du wirklich, das sind zwar zwei Shows, aber trotzdem wird bei SmackDown gesagt, oh, schau mal, was gestern bei Raw war. Ist das nicht super? Und Raw sagt dann, oh, schau mal, morgen bei SmackDown, da kämpft X gegen Y. Schau dir das doch mal an. Und damals hast du wirklich diesen, ich nenne es mal, Krieg der beiden Brands viel, viel mehr gemerkt.
Ja.
Auch bei diesem Brand-Split oder bei dem Draft, wenn dann einer von Raw zu SmackDown gehen muss, aber das war aber ein Raw-Guy, das war so, als hättest du jetzt gesagt, okay, so zu einem Schalker, ab morgen spielst du bei Dortmund oder andersrum. Die hatten wirklich, du hattest richtige Brand-Guys, so wie du Company-Guys hast, also wirklich Leute, die haben gesagt so, nee, ich bin aber bei Raw. Also das war doch auch, da ist doch, glaube ich, der Undertaker so ausgerastet, als er irgendwie wechseln musste.
Ja, es war halt wirklich dann auch so, und dann sind die auch teilweise vom Locker-Room ja nicht so richtig angenommen worden und so. Also klar, also bin ich absolut dafür, aber man merkt auch, dass da die Ausrichtung des Produkts auch eine ganz andere ist. Also David, wie siehst du die Geschichte?
Ich fand das damals so toll, das war mit immer meine Lieblingsveranstaltung, wenn dann der Dwarf kam, weil das auch anders präsentiert wurde, damals noch mit dem Roulette oder wenn halt ganz am Anfang jemand rauskam und sagt, ja, ich habe den gepickt und heute ist das halt einfach für mich zu lieblos gemacht, ohne halt den Moment zu nehmen und damals war der Split halt auch wirklich spürbar, also es waren zwei verschiedene Shows, wo du genau wusstest, ja, SmackDown steht eher dafür und Raw eher dafür. Und die Aufmachung war anders, nicht nur die Farben, sondern halt einfach, es hat sich wirklich angefühlt wie zwei Brands und das fand ich auch sehr gut, weil dann beispielsweise, wenn du bei Survivor Series gemacht hast oder eine Brand Invasion oder sonst was, das hatte dann Impact.
Ja.
Und ich finde, das fehlt aktuell und ich bleib auch dabei, dass jedes Mal, in den letzten beiden Roster Splits, ich fand das jedes Mal ernüchternd, weil ich einfach diesen Moment vermisst habe, wo ich einfach mitgefiebert habe, wer wird es denn, Spannung aufbauen und dann, boom, der ist es. Und dann kam meistens die Reaction von Wrestler, beispielsweise, wo die damals die Zuschauer ein bisschen veräppelt haben, als John Cena gedraftet wurde zu SmackDown.
Aber das war scheiße.
Doch wieder zurück. Das war scheiße, aber dieser Moment, als Cena zu SmackDown gehen sollte, da hast du das noch richtig gemerkt.
Ja,
aber du hast so, oh mein okay. Gott, das ist doch ein War-Guy.
Genau, genau.
Und zwar der, und der muss zu SmackDown. Holy shit, und er war auch, hat das auch entsprechend gespielt. Und das würde halt heute gar nicht mehr funktionieren, weil das halt gar nicht so aufgebaut wird und gar nicht diese Spannung dabei ist. Und ich finde auch, das schadet eher. Weil wenn du zwei Produkte hast, die sich eigentlich sehr ähneln und in der Woche laufen, musst du dann wirklich zwingend auch beide anschauen, weil du kriegst ja zweimal dasselbe. Also es sei denn, du bist halt ein Hardcore-Fan. Und ich finde halt schon, je unterschiedlicher die Brands sind und je mehr du das merkst, desto eher bist du dazu geneigt, auch beide einzuschalten.
So, das war der große David-Monolog zum Roster-Split.
Im Übrigen, ich mag Björn. Die Frage fand ich super, weil er genau das geschrieben hat, was ich mal denke.
Ja, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal so ähnlich thematisiert. Es ist tatsächlich so. Also klar, damals hatte man das stärker im Fokus. Heutzutage hat man es weniger im Fokus. Und darunter leiden eben auch diese ganzen Shake-Ups und solche Geschichten, weil es sich halt so ein bisschen anfühlt, als wenn die McMahons mit Panini-Bildern traden würden irgendwie. Also bin ich bei dir. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob es was mit Mühe zu tun hat, sondern ich glaube, dass man einfach einen anderen Fokus inzwischen hat und da nicht mehr so viel Wert drauf legt, weil dieser Konflikt zwischen Raw und SmackDown spielt ja auch innerhalb der Wochenshows gar keine Rolle mehr. Früher hatte man das stärker, weil es eben da was Neues gewesen ist. Heute hat es eben eher, wie Kai gesagt hat, eher so ein bisschen diese Marketing-Geschichte.
Aber ich finde auch, dass der Draft trotzdem liebloser wirkt.
Ja, ja, absolut. Ja. Bin ich komplett bei dir.
Also ich bin auch immer noch dafür, dass man dieses Draftrad zurückbringt.
Ja.
Das war einfach geil.
Oder einfach auf diesem Display, da, wenn da die ganzen Namen durch und dann muss man langsam und dann boom,
der ist. Ja, oder dieses eine Ding war auch ganz cool, so wie wenn du irgendwie bei Tekken oder sowas durch den Screen gehst und immer nur nach rechts drückst. Das gab's ja auch mal.
Den meine ich. Das fand ich super.
Ja, das war auch cool.
So, einfach Spannungsaufbau. So, nächste Frage.
Zwei Fragen haben wir noch. Wenn ihr die freie Wahl hättet, würdet ihr lieber zu WrestleMania oder zu Wrestle Kingdom fahren? Kai, du fährst zu WrestleMania, also fährst du zu Wrestle Kingdom, richtig?
Ja, genau. Nein, natürlich immer zu, hier, wie heißt das? Immer zu Mania.
David?
Einmal zu Mania, das ist ehrlich gesagt so der einzige große Lebenstraum von meiner Frau und mir. Wenn wir immer mal genug Kohle haben sollten, was nie passieren wird, einmal zu WrestleMania.
Ich will eigentlich immer noch mal zu Wrestle Kingdom, muss ich sagen. Also einmal.
Oh, ich bin Olaf, irgendeine Turnhallen-Wrestling.
Ich war schon zweimal bei WrestleMania.
Und wollte gerade sagen, oh, ich war schon ein paar Mal da. Ist nichts Besonderes mehr für mich. Andere träumen davon, werden das nie erleben. Arsch.
Ich war auch nur einmal irgendwie ganz kurz beruflich in Japan. Also ich würde auch gerne noch mal Japan ein bisschen erleben. Also Wrestle Kingdom, wenn du nach Japan fährst,
musst du. Aber nur weil die Leute dazu deiner Größe passen, glaube ich. Kann das sein?
Ja.
Weil die auch alle sehr klein sind.
Das ist richtig. Deswegen, also ich würde gerne noch mal eine längere Zeit nach Japan fahren, aber dann irgendwie so ein bisschen eine Tour machen und sowas, das finde ich auch nett. Aber ob ich mir das leisten kann, das ist halt auch wiederum eine andere Frage. Dann fragt der Björn noch, wie ist eigentlich eure Meinung zu WrestleMania 21? Ich habe das Gefühl, dass über diese WrestleMania kaum gesprochen wird, obwohl sie so viel auf den Weg gebracht hat. Wir sprechen demnächst darüber, nämlich über das Money in the Bank Ladder Match im Match of the Week. Und jetzt zur Frage. Ich fand, das war eine geile WrestleMania. David, kannst du dich schon dran erinnern?
Ja, außer John Cena gegen JBL, da ging es halt nur um den letzten Moment.
Ja, das stimmt. Aber
ja, ich weiß nicht, aber das ist wirklich eine WrestleMania, die ich, also ich gucke ja gerne immer diese alten, die überspringe ich gerne. Okay. Also bis auf das Money in the Bank Match, das ist wirklich das, was ich mir anschaue. Aber die anderen Sachen sind so alle ja nicht schlecht, es waren auch echt sehr starke Sachen dabei, wie Kurt Angle gegen Shawn Michaels, aber irgendwie war das für mich nie eine WrestleMania, die in Erinnerung blieb. Ich weiß aber nicht, warum.
Ich weiß, also ich habe da sehr viele Erinnerungen dran. Ich meine, mit Eddie gegen Ray im Opener und dann auch diese geilen Eidspieler, die sie immer gehabt haben, wo sie diese Filmzitate gebracht haben und so. Das fand ich schon ziemlich witzig.
Das Intro war am besten.
Ja, das ist fantastisch. Undertaker gegen Randy Orton, da weiß ich, dass ich damals ausgemarkt bin, weil ich gedacht hatte, Randy Orton besiegt den Undertaker.
Ich fand die Fehde sehr, sehr geil. Das war ja auch das mit den ganz vielen Mindgames vom Taker, oder?
Genau.
Ja, ja, das fand ich cool.
Ja, Kai, hast du auch das Gefühl, dass diese WrestleMania unter Wert verkauft wird unter Fans?
Ja, weil nö, habt ihr noch nie komplett geguckt.
Willkommen. Was ich auf jeden Fall tausendmal anschauen kann, ist halt Stone Cold als Gladiator.
Ja.
I'm the master of the middle finger. Ich bin da ausgerastet, wie gut das gemacht war. Ey.
Ja, nein, aber das ist natürlich eine wichtige WrestleMania, allein dadurch, dass du da quasi ja diese doppelte Fackelübergabe gehabt hast, als John Cena Champion geworden ist und Batista. Das war ja wirklich was dann die darauffolgenden Jahre sehr geprägt hat. Und wir haben natürlich Big Show in übergroßen Windeln gesehen gegen Akebono. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Ach, war das dieses Sumo-Match? Oh Gott.
Ja, das Fremdschämen-Ding.
Das ist generell so Big Shows Ding, ne, diese Fremdschämen-Matches.
Oft.
Der hatte auch gute Momente.
Ja.
Wie zum Beispiel und natürlich
Mayweather. Auch.
Mayweather vergessen.
War super.
Stille. Wir lassen es einfach so stehen. So, dann sind wir durch mit den Fragen. Kai, nächste Woche steht Karat an. Was sagst du dazu?
Oh, das wird ein anstrengendes Wochenende. Ich freue mich sehr auf die Aftershow-Party. Mal gucken, was ich dieses Mal performe.
Ja.
Letztes, bei der Technik war es ja, wozu mich Shaggy verdonnert hat, war es ja das Shawn Michaels-Theme. Mal gucken, was es dieses Mal wird.
Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn ihr bei dem 16 Karat Gold nächste Woche seid, kommt gerne bei uns vorbei. Ich glaube, wir sitzen wahrscheinlich dann wieder oder stehen irgendwo in der letzten Reihe. Und Kai ist der schwankt, ich bin der filmt. Und ich weiß gar nicht, ansonsten. Und Shaggy ist der im Anzug. Also von daher kaum zu übersehen.
Aber kurze Frage: Tragt ihr denn auch unsere schönen Headlock-Hoodies dabei?
Natürlich.
Sicher. Ja, will ich aber auch meinen. Natürlich. Wenn ihr also jemanden sehen wie ein Headlock-Hoodie, und derjenige wirkt betrunken, einfach Bier reichen, das ist Kai.
Genau.
Ey, wenn das klappen würde, wäre einfach ein Träumchen.
Einfach kommentarlos ein Bier in die Hand drücken und sagen, ey, du bist doch Kai. Yo, Ex und hopp.
Gucken wir mal, ob das klappt. Aber ansonsten, wir berichten natürlich dann auch wieder vom 16 Karat Gold. Da gibt's dann wieder unsere Video-Reviews und so weiter und so fort. Also quatscht uns da gerne an. Ich habe auch mega Bock drauf. Das größte Wrestling-Event in Deutschland des Jahres. Also das wird geil. Und ich bin sehr gespannt auf das, was wir da sehen werden. Und natürlich nicht zu vergessen, es gibt da natürlich auch noch den Podcast-Marathon am Freitagnachmittag vor Day One. Da sind wir dabei, da sind die Kollegen von Blown Up dabei, Matthew von Botchamania ist dabei und insgesamt viele, viele weitere Podcasts. Schaut da gern vorbei. Tickets gibt's dafür ebenfalls auf www.wrestling.com. Also freut euch drauf, kommt da vorbei, schüttelt unsere Hände, hört uns zu, wie wir über unsere schönsten WXW-Erinnerungen plaudern. Also in dem Sinne, wer Zeit und Lust hat, der kann da gern vorbeischauen. So, damit sind wir durch. Will noch irgendjemand was fragen? David, du willst immer irgendwas fragen zum Abschluss.
Ich will nie was fragen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das gerade Spaß gemacht hat. War ein schöner Podcast.
Sehr gut. Kai, du willst auch nichts mehr sagen, außer dass die Leute Bier geben sollen, richtig?
Und dass das Match ein Singles-Match sein soll.
Ja,
das stimmt bei Kai, außer das mit dem Bier.
Alright, dann sind wir durch. Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, Patreon und Steady, da sind gerade die Helden aus der zweiten Reihe mit Bam Bam Bigelow online. Und nächste Woche geht's dann hier weiter mit dem Gastspiel mit Martin Hoffmann. Das geht dann hier auf dem Free-Kanal online. Dazu natürlich auch noch die Berichterstattung zu Fastlane, das Karat. Also ihr seid hier reichlich versorgt. In dem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss!
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Tschüss.
Was sind ihr denn für Assis?
Ich warte meistens, bis Kai das zuerst sagt.
Na gut.